Herzlich willkommen, ist ja, warte mal, das ist nicht die erste Folge, ne? Warte mal, ist das nicht, nee, wir hatten schon eine Folge. Herzlich willkommen zu der, zu einer neuen Alman Arabica-Ausgabe, zu einer wiederkehrenden, vollkommen kompletten Alman Arabica-Ausgabe. Letzte Woche war ja nur Alman, diese Woche ist es endlich wieder Alman Arabica. Karl ist wieder da. Karl ist zurück aus den Untiefen der Katastrophenbereinigung in Irland. Karl, hallo.
Hallo, ich melde mich hier live aus dem Zelt vom Technischen Hilfswerk. Wir sind wieder live. Ey, wir haben, ja. Ich hab's ja gesagt, ne? Wir mussten, normalerweise sprechen wir immer vor der Aufnahme, aber diesmal machen wir das hier. Falls ich mich anhöre wie ein Arschloch, dann liegt das daran, weil ich in Werkseinstellungen unterwegs bin. Also es ist noch überhaupt nichts konfiguriert oder eingestellt oder sonst irgendwas. Es erfolgt nun eine sehr traurige Geschichte für alle Menschen, die so wie ich den ganzen Tag am Rechner sitzen, ne? Oder wie wir.
Ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, die Zuhörerinnen und Hörer so ein bisschen auf der Seele brennt. Was ist passiert?
Ich habe mich das erste Mal gefühlt wie im Weltkrieg. Wirklich. Ich weiß jetzt, wie es ist, wenn man eine Trümmerfrau ist. Ich habe jetzt eine ungefähre Vorstellung, wie es war, als damals Anfang der 50er Jahre Deutschland wieder aufgebaut worden ist.
Ja, weil zu Recht.
Also das hört sich jetzt an wie in so einem dystopischen Film, aber das ist uns wirklich passiert. Du weißt, dass wir am Arsch der Welt leben. Also hier ist wirklich nichts, ne? Und wir haben eine Sirene gehört.
Tatsächlich werden meine Vorratspakete, die ich an Karl schicke, oder wenn irgendwas ist mit hier Kooperation, Moorapation oder irgendwas ist, dann kommt das immer mit der Eule bei ihm an.
Mit so einer Harry Potter Eule kommt das an.
Genau,
das schreit immer an und reicht ihm das.
Und ich schicke ihm trotzdem immer wieder.
Es kommt trotzdem immer seine verfickte Eule, ey. Das ist meine, diese scheiß Eule. Ja. Viele Fragen, der schickt doch nicht, wie viele Pakete schickt er dir? Zwei im Jahr? Nee, es sind ein paar mehr. Wir schicken uns gegenseitig Socken getragen. Aber das ist aber ein ganz anderes Thema, in das wir vielleicht Mitte des Jahres reingehen. Wir hören eine Sirene, ich habe noch nie eine Sirene hier gehört. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, wie eine Sirene? Warum denn eine Sirene?
Wie lange ist denn das her? Ordne mal Zeitpunkt für mich ein.
Das war so am Samstag. Freitag. Das war am Freitag.
Also du meinst den 26. oder den 19.?
Nee, den 19. Schon sehr viel länger 19. her.
Schon sehr lange her.
Ja, schon sehr lange her. Und dann kam eine Durchsage, dass man das Haus nicht verlassen soll. Und ich so, Moment mal. Warum kommt eine Durchsage, dass man das Haus nicht verlassen soll?
Oh Gott.
Das ist irgendwie nicht so die Nachricht, die man hören möchte, dass man das Haus nicht verlassen soll. Und dann hat Isa auf der App Windy geguckt. und die App Windy ist so eine App, wo so Sturmbewegungen angezeigt werden. Und es zeigte sich, dass eine Farbe sich nähert, die wir so noch nicht gesehen haben.
Dunkelviolett.
Dunkelviolett nähert sich. Es ist wirklich dunkelviolett, das sich nähert.
Ja, ja.
So heftiger Sturm eben mit was weiß ich wie viel Kilometern. Also war wirklich schlimm. Und wir da ist eigentlich nicht so schlimm. Derzeit ist ja nichts. Machst den Stream an, quatscht ein bisschen. Was soll schon schief gehen?
Ja, genau.
Stream angemacht und dann ist diese Kette der unerfreulichen Ereignisse hat sich aneinander gereiht. Denn ich habe einen Codierungsfehler bekommen bei so ein NVENC-Codierungserror. Und ich habe das noch nie gesehen bei OBS. Das hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Da stand NVENC-Codierungserror, Stream aus.
Hä?
Einfach mittendrin. Ich denke, okay, geh wieder auf Stream starten. Geht nicht. Ich beende OBS, starte es neu, fange an zu streamen, geh pissen, komme zurück, PC aus.
Hä? Das ist eine Stromschwankung, hä?
PC aus, ich stelle wieder an, geht nicht. Tot. Einfach tot, der Rechner. Und weiß auch noch nicht, was jetzt damit los ist. Hab überhaupt keine Ahnung, was mit dem Teil ist. Geht einfach nicht mehr an. Ist ja schon mal scheiße. Aber ist ja nicht Ende der Welt. Ne? So ein PC, wollte ja eh mal wieder einen neuen haben. Der ist ja eh schon ein bisschen älter. Ne? So, du weißt ja, wie es ist, wenn man fühlt sich ja.
Das ist noch der NZXT-Rechner von damals, oder?
Ja, genau. Von 2019
von drei,
oder
vier,
2020 oder so war der.
Also, 4 Jahre oder so, ja.
Also ist schon, also für einen Influencer schon, schon, schon eine Nintendo Wii gewesen. Ne?
Das ist ja, eine NES, ja. Das NES unter den Rechnern.
Das ist ja, ja, ja. Das ist ja so, ihr müsst euch vorstellen, der Influencer ist so, wenn du Cyberpunk 2077 nicht in Overdrive Raytracing auf flüssigen 144 FPS spielen kannst, dann wirst du ja. dumm angeguckt. Ne? Ja. So ein Ding ist das eigentlich. Und ich wurde sehr dumm angeguckt. Es war schon ein bisschen älterer PC, der hatte schon seine Macken. Ja, war jetzt nicht so schlimm, hat mich nur ein bisschen genervt, weil dann wirst du halt zu einem ungewollten Urlaub gezwungen. Ne? Ist ja jetzt, muss auch mal sein, ist auch in Ordnung alles, aber es war schon sehr nervig. Jedenfalls, dann dachte ich mir, komm, gibst du den bis morgen, vielleicht geht er wieder an. Ne? Dann kam die Nacht. Mit der Durchsage, dass man bei Sturm sein Haus nicht verlassen soll. Und mein lieber Scholli, war hier Sturm. Mein lieber Scholli, es war so laut, dass Isa und ich direkt voreinander standen und nicht miteinander reden konnten. So laut war das.
Alter.
Weißt du?
Ja gut, das ist natürlich wenn du in so einem Haus, so einem Standalone-Haus, ist das ja nochmal deutlich lauter, als wenn es in der klassischen, in so einem Wohnblock hast.
Ja. Mhm. Es war krass. Es war schon wirklich crazy. Draußen sind, also alles Mögliche, alles, was draußen irgendwie rumstand, ist rumgeflogen. Unsere Gartengarnitur, die Isas Gewächshaus, alles rumgeflogen, auseinandergescheppert. Es war wirklich Sturm, Sturm, Sturm. Und normalerweise, bei jedem Sturm macht's Patsch und der Strom ist aus. Aber bei uns nicht. Wir hatten die ganze Nacht über noch Strom. Wir haben schön uns mit Strom hingelegt. War alles in Ordnung. Dann kam der Samstagmorgen. Ich stehe auf, gehe in mein Handy. Nichts geht. Kein Internet. Ich so, okay, was ist denn da los? Gehe zum Router, sehe eine rote Lampe leuchten. Internet geht nicht. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Keine Internet. Jetzt wird es langsam an, unangenehm zu werden. Weil ich dachte mir, okay, ist ja kein Problem. Dann kannst du halt irgendwie Scheiße binge-watchen oder so, weißt du? Das geht ja schon. Du wirst ja schon irgendeine Beschäftigung finden. Ist ja auch bald
Royal Rumble. Aber Internet ist ganz schön, genau. Und Internet, ohne Internet ist aber ganz schön krass.
Aber ohne Internet ist schon wirklich ganz schön krass. Also, was ist da jetzt los? Ich rufe an. Nichts geht ran. Telefonleitungen gehen auch nicht. Ich wollte bei so einer Down-Detektor-Seite gucken, ob irgendwie nur ich betroffen bin oder ob das irgendwie so ein großes Problem ist. Auch da geht nicht, weil das Handynetz echt ultra beschissen war. Also ich habe auch über Handynetz kaum Internet reinbekommen. Höchstens mal so ein bisschen Es war wirklich abgeschaltet von allem. Du konntest nicht kommunizieren. Und dann hat's auch noch dazu Patsch gemacht. Und das Patsch war dann, dass der Strom auch noch weg war. Wir waren also ohne Strom, ohne Internet, ohne sonst irgendwas, mit einem heftigen Sturm. Elektronik, also Strom ging relativ schnell wieder, hat nur so einen Tag gedauert, bis wir, den wir keinen Strom hatten. Aber Internet ging sehr lange. Internet hatten wir 4 Tage. Wir hatten 4 Tage lang kein Internet. Und das ist wirklich, also das ist in 2024 schon wirklich unangenehm.
Also, du hast mir dann auch so ein Bild geschickt, wie du und Isa mit so einer Heugabel vor einer Scheune steht.
Ja, da sind wir gerade zum Plündern raus. Wir haben gedacht, wenn jetzt, also wir sind ja darauf vorbereitet worden von Jörg Sprave und Jörg Sprave hat uns gesagt, wenn Strom weg ist und Internet weg ist, bricht die Zivilgesellschaft zusammen und ich dachte, das wird schon stimmen, also sind wir die Ersten, die es zusammenbrechen lassen. Ist ja ganz schön, wenn du immer in der ersten Welle dabei bist, dann triffst du dich nicht so hart und unsere Nachbarn sind sowieso ein bisschen älter, die sind so Anfang 70, würde ich mal schätzen, die hatten keine Chance, die wurden einfach überrannt. Ne? Ja. Also die wurden einfach überrannt, die haben nicht viel Gegenwehr geleistet und sind dann schnell gefangen. Wir haben geguckt, es ist halt natürlich scheiße, weil wir auch beide vegan sind, wir konnten den Großteil der Vorräte gar nicht mitnehmen, haben es trotzdem gemacht, einfach nur, weil es dazugehört. Ne?
Fürs Gefühl.
Fürs Gefühl auch, genau. Sind am Plündern, gegangen und ich habe, also, wie soll ich das sagen? Es fühlt sich wirklich an, als ob du im Mittelalter lebst, ne? Also kein Strom und dann kein Internet. Das fühlt sich wirklich an, als ob du im Mittelalter lebst und kein Rechner. Und dann kam das Schlimmste. Und da muss ich wirklich sagen, das war mit das Schlimmste. Dann hat warm Wasser aufgehört zu funktionieren.
Oh nein.
Also es war dann wirklich das heilige Triumvirat. Internet, Strom, warm Wasser und vorher ist der Rechner kaputt gegangen. Also es ist kein Triumvirat, weil es waren 4 Sachen, aber sagen wir mal, Strom und Internet gehörten zusammen. Es war wirklich phänomenal bescheuert, phänomenal dämlich und es gibt nichts Entmutigenderes, als sich mit einem Wasserkocher ins Bad zu stellen und sich eine Waschschüssel zu machen, um seinen, um den Penis zu waschen. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich stand mit dem Waschlappen da und hab mir mit heißem Wasser habe ich mir eine Waschschüssel gemacht, um mich zu waschen, weil ich gestunken habe wie ein Schwein. Das ist wirklich so. Ich muss meinem Körper mehr Zeit geben, Bakterien aufzubauen. Man muss auch mal eine Woche oder zwei nicht duschen, dass diese Bakterien kommen, weil ich bin so einer, ich fange nach ungefähr 16 Stunden an zu stinken wie ein Eber. Das ist, wenn ich 16, 17 Stunden nicht geduscht habe, fange ich an zu stinken wie ein Eber. Und dann dachte ich mir, okay, kein warmes Wasser, gehst du halt nicht duschen. Nächste Aufgabe, oh mein lieber Scholli, das ist aber auch wirklich ein Geruch, der hier hochsteigt. Jetzt müssen wir uns eine Waschschüssel machen. Internet 4 Tage, Strom 2 Tage, warm Wasser hat ein bisschen länger gedauert. Der Grund, warum warm Wasser kaputt ist, ich dachte ja schon, irgendeine Leitung ist im Arsch, ne? Das wäre Worst Case, Alter, wenn die hier irgendwas aufbrechen müssen oder so. Aber es war so ein Airlock. Und du musstest quasi einfach nur 2-3 Stunden lang alle Leitungen auf Max aufdrehen.
Oh, ja, verstehe.
Und dann hat es irgendwann angefangen zu blubbern und dann ging's wieder. Ich wusste das auch nicht, aber so hat's dann wieder funktioniert. Ich habe dann schnell einen Rechner bestellt, ne? In Irland einen PC kaufen, übrigens unmöglich. Schaffst du nicht, kriegst du nicht. Ne? In Irland gibt es keinen einzigen PC-Hersteller oder so ein Hardwarehaus, wo du dir einen PC holen kannst. Deutschland, dachte ich mir, ist auch zu risky. Weiß ja nicht, wie das so schon 4000 Kilometer ist, schon lange. Machst du also England. Ne? Habe ich bei den Engländern einen Rechner geholt. Hat dann auch arschlange gedauert. Wie gesagt, am Montag bestellt. Mit Fast-Zusammenbau und Fast-Schicken und so. Und ist gestern angekommen. Also so eine Woche hat es gedauert, bis der dann da war. Und in dieser einen Woche habe ich auf meinem Laptop Hearts of Iron 4 gespielt. Jeden Tag. Nichts anderes, weil es das einzige Spiel ist, was runtergeladen auf dem Laptop drauf war. Und ich sag mal so, ich bin mittlerweile so effizient, mit Josef Stalin aus Deutschland einen Parkplatz zu machen. Ich würde sagen, Tommy K, come with me.
Ja.
Ich würde wirklich sagen, Tommy K, ich habe viel Zeit mit Tommy K verbracht auch, als ich dann wieder Internet hatte. Muss ich wirklich sagen. Tommy K, falls du das irgendwie hörst, ich weiß, du kennst ihn ja, ne? Ihr habt schon geschnackt
miteinander. Ja, klar. Tommy schon mehrmals geschnackt. Sehr guter Kollege, beziehungsweise lange nicht mehr geredet, aber ich gucke immer mal ein YouTube-Video von ihm.
Ja, musste mich mal connecten. Ich finde ihn mega witzig, Alter. Ich finde, das ist ein mega witziger Typ. Also, Tommy K, falls du das irgendwie hörst oder falls die Leute das hören, sag das Tommy K. Ich bin beim nächsten Roleplay-Event von dir, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber Voraussetzung, ich spiele entweder kommunistisches China oder Sowjetunion. Weil ich kann nicht mit den Deutschen spielen. Ich habe dieses innere Verlangen, aus Deutschland einen Parkplatz zu machen.
Ja. Zu Recht.
Jetzt muss ich wirklich sagen, ich habe gestern hab ich fast Tränen in den Augen gehabt, als der PC gekommen ist, weil dann war alles wieder in Ordnung. Wir hatten wirklich eine Zeit lang kein warmes Wasser. Dann wirklich eine Zeit lang kein Internet, kein Strom und ich hatte 9 Tage lang keinen PC. Es war wirklich Katastrophe. War eine riesige Katastrophe, Mann.
Kann ich mir. Also ich habe das ja immer mal per WhatsApp bekommen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht die Einzelheiten gekannt, aber ich habe nach einer kurzen Recherche schon mitbekommen, dass so um die 200.000 Leute in Irland von diesem riesigen Sturm betroffen waren. Oder das hat sogar an den Grenzen über Richtung Schottland hat das sogar für verheerende Zustände gesorgt. Und da kann man sich vorstellen, was da los war. Aber Gott sei Dank ist euch nichts passiert,
ja, das war wichtig. Also, das ist ja das Ding, ne? Also 200.000 Leute hat es betroffen. Damit meint man nicht, dass die kein Internet hatten.
Sondern
da ging es schon. Und es sind 200.000 von 4 Millionen. Also das ist ein bisschen, 200.000 wären in Deutschland jetzt nichts, wo man anfängt aufzuatmen, aber hier leben halt nur 4,5 Millionen Menschen oder so. Ne? Also das sind wirklich ein Großteil der Leute, gerade die an der Küste leben, die hat's insane getroffen. Die haben teilweise, mussten die wirklich in Unterkünfte gebracht werden, weil es denen da irgendwie das Papphaus zerscheppert hat. Das war wirklich unangenehm. Da hat es uns noch sehr milde getroffen. Also es war schon, es war sehr milde. Ich sage, ja, Klimawandel kommt, man sieht es, aber ich werde trotzdem nicht auf meinen Lapskaus verzichten. Ab und an muss man sich was gönnen, finde ich persönlich.
Ja.
Passend dazu, die letzte Generation hört auf, sich an Straßen zu kleben.
Genau, sie haben ein öffentliches Statement gemacht, das habe ich auch gerade schon offen, und berichten davon eher so ein Politik auf Politik also Politiker und Entscheiderinnen abgestellten Protest zu machen, sie öffentlich vor laufenden Kameras zur Rede zu stellen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Eine sehr zeitgemäße Umstellung der Protestbewegung. Das ist, das begrüße ich. Gute Entscheidung.
Ja, du hast halt, du hast, also das Ding ist mit der Aufmerksamkeit, denen ging es ja nur um Aufmerksamkeit, ne? Also die wollten ja irgendwie nur Aufmerksamkeit bekommen und die haben sich so ein bisschen, wenn man in die Protestforschung reingeht, dann wirst du feststellen, ja, es gab noch nie einen Protest, der so von der bürgerlichen Mitte mitgetragen worden ist, deswegen nennt sich das ja Protest. Die fanden das schon immer scheiße, aber ich glaube, den Verkehr zu blockieren, das fanden die schon besonders scheiße in der bürgerlichen Mitte. Das fanden die schon wirklich besonders scheiße. Und dann ist es vielleicht auch jetzt, wo man dann gar nicht mehr so die mediale Berichterstattung darüber genießt, ist es dann echt eine gute Entscheidung zu sagen, okay, bevor jetzt einer von uns erschossen wird, lassen wir das mit dem auf die Straße kleben. Ich bin ja von der Entwicklung zumindest in Ansätzen schon begeistert. Man hat sich ja von Roger Hallam distanziert, dem Typen, der so ein bisschen Holocaust relativierend durch die Welt gelaufen ist und immer noch läuft. Das hat man geschafft. Das ist aber jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Finde ich gut, finde ich in Ordnung. Und jetzt diese Sache mit breitem zivilen Ungehorsamkeitsprotest, also dass man einfach unangemeldete Versammlungen macht mit gebündelten Streitkräften quasi. Und vorhat, die tatsächlichen Verantwortlichen für die Klimakatastrophe, mit anderen Worten Reiche und Politiker, da vor laufender Kamera zur Rede zu stellen, das wird mit Sicherheit eine zünftige Geschichte sein. Ja, finde ich auch gut.
Ja, also die haben das gestern schon irgendwie bekannt gegeben, aber in diesem Zusammenhang, ja, in diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall eine sehr nachvollziehbare Entscheidung.
Ja, ja. Ich finde ja sowieso, ich bin ja kein Fan von deutschem Protest. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich finde ja deutschen Protest schon echt langweilig. Ich bin ja eher so Fan von Frankreich. Die Franzosen, die wissen, wie man protestiert. Wir Deutschen, wir haben das irgendwann verlernt. Wir sind so Wischiwaschi-Protestler. Hast du die Demos gegen rechts? Was ist das für eine blöde Frage? Ich hatte 9 Tage lang kein Internet und keinen Zugang zur Welt. Also ich bin, nicht 9 Tage Internet, aber ich habe so aus diesem Influencer-Trott bin ich raus, deswegen ist die Frage ein bisschen blöd. Aber was hältst du davon? Du hast das intensiver begleitet als ich.
Ich habe das sehr intensiv begleitet und ich muss sagen, ich hatte noch nie das Gefühl, so als, weißt du, dieses ich kann mit Patriotismus nichts anfangen.
Ja.
Aber in dem Moment war ich sehr stolz auf Deutschland. Also wirklich, wirklich, sag ich einfach mal so, wie es ist. War ich sehr, sehr, sehr stolz auf Deutschland und habe mich einfach gefreut. So, ich habe mich einfach gefreut, dass wir nicht wieder in der gleichen Echokammer die gleiche Echauffierung haben, weißt du? Also so von wegen, ja, immer dieselben regen sich darüber auf, ja, und die Linken, sondern da war ja richtig krass was los, ne? Also das war ja einfach, das war einfach übel krass und es ist ja noch nicht vorbei. Das ist ja genau das Ding. Wir sind ja jetzt im Rahmen des Protestes, glaube ich, in der zweiten Woche und das wird immer noch protestiert.
Ja.
Es nimmt natürlich ab, weil du kannst ja auch nicht erwarten, dass das in dieser Frequenz passiert und mit dieser Masse, aber in dem ersten Wochenende nach den aufklärenden Informationen vom Korrektiv, ja, es sind über 1 Million Leute auf die Straße gegangen.
Ja.
So, das, und ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen, die, auch Berichte gelesen von Leuten, die und von der Partei selber, also von der AfD, die sich auf einmal gar nicht mehr so sicher war in dem, was sie da tut und ein bisschen mitbekommen hat. Digga, da stimmt, wir sind ja gar nicht die Mehrheit, sondern da sind eine Menge Leute unterwegs, die uns Faschisten durchschaut haben. Umso, unterhaltsamer und gleichzeitig trauriger war natürlich die rechtsextremen Hardliner, die sich eingeredet haben. Also da haben wir ja Debatten geführt von wegen, ja, das sind alles CGI, das ist alles AI, das sind gar nicht so viele Leute auf den Straßen.
Das war witzig.
Das ist halt, das ist natürlich eine extrem traurige, also das ist natürlich eine extrem traurige Entwicklung so, weißt du? Aber ansonsten, ansonsten, I don't know.
Es wird mal wieder Zeit für eine linksextremistische Hardliner-Opposition jetzt hier zu dem Freudentanz, den du gemacht hast. Und zwar, ich als Kommunist, ich wäre nicht mit auf die Straße gegangen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe Bilder des Protests gesehen und ich zeig dir das auch, hier zum Beispiel. Und da hat, also ich hätte Angst. Ich habe viele Genossen von mir hatten auch Angst, auf die Straße zu gehen, weil sich auch Sozialdemokraten auf die Straße getraut haben, um gegen Nazis zu protestieren. Und
wild.
Wir alle wissen ja, wenn Sozialdemokraten gegen Nazis protestieren, sind die Kommunisten die Ersten, die erschossen werden. Rest in Peace, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Aber ich fand es wirklich, du musst dich ja fragen, was machen, weil ich habe ja auch, ich fand ja mit am interessantesten, wie die Rechten so darauf reagieren. Das finde ich ja mit am interessantesten, ne? Und man sagt ja immer, wir in Kassel, wir hatten immer folgendes Ziel, wenn wir protestiert sind, und es sind halt immer so 200, 300 Leute, ne? Das ist halt immer das Gleiche, ne? Sind immer die gleichen Leute,
immer die gleichen Menschen, gehen, ne?
Wir hatten immer nur ein Ziel, make racists afraid. Also wenn du auf der Straße bist und protestierst, dann, und das ein Nazi mitbekommt, dann sollen die erstmal keinen Bock mehr haben, rauszugehen, weil die dann Angst haben sollen, dass sie den Kopf eingeschlagen bekommen. Und dieser Protest, der war jetzt nicht so, ich glaube, die Leute hatten nicht so viel Angst vor dem, was da passiert. Die Rechten hatten jetzt nicht so viel Angst vor den Kumbaya-Veranstaltungen, die da tanzend durch Deutschland gelaufen sind. Nichtsdestotrotz ist das für viele natürlich die erste Berührung gewesen überhaupt mit Protest und mit Protest gegen rechts. Und dass da Millionen von Menschen auf der Straße gewesen sind, ist einfach mega beruhigend. So, ich hatte die Befürchtung, dass auch diese Korrektivaufklärung zu keiner großen zivilen Protestaktion führen könnte, dass das einfach wie alles andere, was die AfD macht, einfach so weggewunken wird. Und man darf ja nicht vergessen, was da beschlossen worden ist oder was da beredet worden ist. Das ist schon harter Tobak gewesen, ne? Also natürlich, natürlich laben die da nur, ne? Also das war ja auch eine Labveranstaltung. So, Martin Sellner ist ja auch nichts anderes als eine Witzfigur, die labt. So, der stellt sich hin und denkt, er wäre Heinrich Himmler. Und tut dann auch alles, um da diese Dog Whistles rauszuhauen. Weil die haben jetzt natürlich nicht die gleiche Gefahr, wie Nazis hatten in den 30er Jahren, und diese 33er Vergleiche, da sollte man aus mehreren Gründen sehr vorsichtig mit sein, aber ich bin echt beruhigt, dass da Millionen junge Menschen und auch ältere Menschen gesagt haben, nee, komm, also reicht dann jetzt auch. Und jetzt gehen auch die Sozialdemokraten auf die Straße gegen rechts. Das fand ich schon
sehr beruhigend. Es ist halt zu nah dran. Es ist zu nah dran an einer Vergangenheit, mit der man klar nichts zu tun haben will oder nicht wieder was zu tun haben will. Und ich finde, ich muss sagen, das hat mir das war sehr beruhigend, einfach in der Wahrnehmung. Und das hat auch nicht aufgehört. Und das hört immer noch nicht auf. Also diese Demonstrationen finden immer noch statt. Sie fanden in Ostdeutschland statt. Es gab Organisatoren, die gesagt haben, also sie haben noch nie sowas in Ostdeutschland gesehen in dieser Form. Faschus abschieben. So, das ist so das, was ich mitgenommen habe. Die Faschisten müssen weg und nicht die Betroffenen, die Diskriminierten, die Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist Unvorstellbares passiert durch die Aufarbeitung des Korrektivs, sind Dinge an den Tag gekommen, die du und ich schon wissen und die Leute auch, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon wissen, aber die sind auf so einer öffentlichen Plattform ausgetragen worden, mit so einem klarem Ziel und mit klaren menschenfeindlichen Positionen, dass der Letzte, der da nicht aktivistisch unterwegs ist, gecheckt hat, ach du Scheiße,
ja,
ach du meine Güte, so. Und das ist wundervoll, so. Das ist absolut wundervoll. Es hat natürlich auch Konsequenzen in der Wahrnehmung. also in der Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung hatte das tatsächlich nochmal extra Konsequenzen, weil ich nur bestätigt wurde, dass wir, wenn wir solche Protestbewegungen haben, in dieser Größenordnung, ja, dass wir gesellschaftlich verstanden haben, dass das Neonazis sind, dass da Faschisten versuchen, die Demokratie zu nutzen und durch demokratische Mittel die Demokratie abzuschaffen. Ja. Mit ihrer Idee von einem neuen oder alten Deutschland. So. Deswegen gibt es mir ein besonders unangenehmes Gefühl, wenn ich dann von diesem Sachsen, dieser Sachsen-Umfrage höre. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die Sachsen-Umfrage. Ja. Vom MDR war das, glaube ich, habe ich da einen Bericht gelesen. Und da waren dann sehr abscheuliche Dinge zu sehen und sehr, sehr weirde Aussagen. Und jetzt haben wir ja im Saale Orle-Kreis oder so, hatten wir jetzt Landtags, also der Landrat wurde da nochmal gewählt, vor 2 Tagen, am Sonntag, glaube ich. Hm. Und der ist auch wirklich nur knapp der CDU-Mann geworden. Und da haben halt 46% der Leute, die da abgestimmt haben, auch wenn es ein kleinerer Ort ist, Alter, haben sich immer noch dazu hinreißen lassen, nach all diesen Informationen, die ihnen zugrunde liegen, die Faschisten zu wählen, ne?
Es ist, also Sachsen ist wirklich, also Katastrophe. So, ich hab ein Bild gesehen von den Umfragewerten von Sachsen, ne? Und
immer noch, ja,
krass. Du musst dir überlegen, die Linken sind, also die sind ja, die würden es nicht mal mehr in den Landtag schaffen. Also die sind einfach komplett weg. Die waren zweistellig, glaube ich, bei der letzten Landtagswahl, 2018 oder 2019. Wann war das? Nee, Sachsen ist dieses Jahr, also 2019.
2020. Oder? Warte mal, Sachsen ist dieses Jahr, also muss es 2020 sein.
Ja.
Oder nicht? Ah, nee, es sind 5 Jahre, oder?
5 Jahre in Sachsen.
Ja. Ah, also muss 2019 sein, ja.
Und die Bündnis Sarah Wagenknecht hat übernommen und ist jetzt irgendwie so der, Anführungszeichen, die linke Partei, die man da wählt. Mm-hmm. Also die, wie soll man das nennen? Ich weiß nicht, ich glaube, man darf es nicht Nationalsozialismus nennen. Aber es ist so in der eigentlichen, was Nationalsozialismus eigentlich bedeuten sollte, kommt es dem schon sehr nahe. Man darf das nicht sagen, es tut mir auch sehr leid, aber es ist ein sehr, es ist so Sozialismus für Deutsche. Es ist so Arbeiter, weißt du.
Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht damit beschäftigt, was das Bündnis Sarah Wagenknecht will.
Oh, Sarah Wagenknecht, ey, ohne Scheiß, ne, die haben da so tolle Politiker, die ich so gern gehabt habe, ne. Und die so viele tolle Sachen gesagt haben, die jetzt in diesem Drecksding drin sind, ne? Es ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und Sarah Wagenknecht ist ja sowieso, also Sarah Wagenknecht ist ja ohnehin schon mal bedauerlich. Also das ist ja einfach eine bedauerliche Person.
Ja, eine bedauerliche Person, ja.
Die hat ja genauso wenig Überzeugung wie irgendwelche anderen Politiker, die da auf der großen Bühne unterwegs sind. Der geht's ja wirklich nur um sich selber. Der geht's nur darum, Bücher zu verkaufen, den eigenen Personenkult zu fördern. Und genau, zu Markus Lanz eingeladen zu werden, so, der ist das ja scheißegal. Da geht's ja nicht um irgendeine ideologische Veränderung. Die ist ja überhaupt gar nicht, die macht's ja nicht für Werte, die macht's ja für sich. Aber da sind sehr viele Politiker und Politikerinnen in der Partei oder in diesem Bündnis, die, von denen ich gedacht habe, dass es denen um die Sache geht. Und das macht mich schon sehr, sehr, sehr traurig. So, gerade wenn man sich diese wirtschaftlichen Sachen anschaut, dann ist das alles schon sehr stabil, was die so von sich geben. Ne? Also das trifft bei mir schon eine sehr gute Ader. Also die sind so auf dem gleichen Trip, auf dem wir auch schon seit, was weiß ich, wie lange machen wir den Podcast? 6 Jahre oder so? 6 Jahren labern wir hier was von Finanztransaktionssteuern, von Vermögensbesteuerung, von niedrigeren Einkommenssteuern, die sein müssen. Also dass du eben nicht die arbeitende Bevölkerung triffst, sondern dass du die attackierst, die das Geld und das Kapital akkumulieren. Und dass du da eine soziale Gerechtigkeit schaffst, dass du da eine Vermögensumverteilung versuchst einzuleiten, zumindest im kapitalistisch möglichen Rahmen. Und das ist schon wirklich alles echt gut, ne? Also das hörst du dir an und denkst dir so, ey ja, das ist genau das, was ich auch will, weil es genau das Gleiche ist, was die Linke auch im Parteiprogramm drinstehen hat. Aber dann haben die da so einen sehr widerlichen nationalen Twist drin. Also die versuchen dann die Verantwortlichkeit von oben auf Asylbewerber und Migranten zu schieben und sind in einer sehr fremdenfeindlichen, mit so einer sehr fremdenfeindlichen Ader mit dabei, dass die abschieben wollen, Migration begrenzen und versuchen eben diese besseren Bedingungen für arme Menschen umzuschreiben auf bessere Bedingungen für arme deutsche Menschen.
Arme deutsche Menschen.
Ja, und dann es ist so, und die Erklärungen dafür sind auch so fucking weird und so langweilig und ausgelutscht, so nach dem Motto, das gleiche, die gleiche Gangart, die jetzt auch SPD und Grüne fahren, so, weißt du, ja, wir sehen, dass in der Bevölkerung sehr viel Ausländerfeindlichkeit unterwegs ist, also müssen wir selber ausländerfeindlich sein, damit die AfD nicht genau regiert.
Und das, genau, das ist der, das ist so der regierende Tenor, ja. Ausländerfeindlichkeit kommt gut an, also müssen wir auch ein bisschen ausländerfeindlich sein.
Ja. An der Stelle übrigens auch ein großes, dickes, fettes, riesiges Fickt euch an Annalena Baerbock und Olaf Scholz, die Hand in Hand auf dem Protest gegen rechts unterwegs sind und dann zurück ins Kabinett stolpern, um zu besprechen, wie wir konsequent abschieben. Ihr solltet euch wirklich schämen, Alter. Wirklich. Ihr solltet euch wirklich schämen. Wirklich.
Ja, also, na, das ist halt die neue politische Realität, ja. Man muss sich auch da irgendwie mit der Sache, weiß ich nicht, dieses Overton-Fenster, was sich so ein bisschen verschiebt. Die neue politische Realität ist halt rechtskonservativ und da weiß ich nicht, wenn ich mich nicht damit arrangiere, werde ich nur frustriert.
Ja, du sagst es, du wirst nur frustriert, weil was willst du denn machen? Alter, du siehst dann da, dass jetzt, du sprichst von Sachsen, wie viel Prozent AfD? 35? 36? Irgendwie sowas?
Ja, an die 40, ja. So, Thüringen für an die 40 und Brandenburg auch.
Und Thüringen darf man auch nicht vergessen, Thüringen ist halt, also Thüringen, da sprechen wir von Höcke. Also da sprechen
Thüringen wird halt klar ein Faschist gewählt, ja. Also natürlich werden überall Rechtsextremisten in die Landtage gepackt, weil der Verfassungsschutz das ja sagt. Aber es ist schon, also in Thüringen ist es am schlimmsten, ja.
Die sagen mal, das ist ja, und da muss man eins auch begreifen, ne? Die ganzen Leute in den Medien oder viele in der Bürgerlichen stellen sich hin und sagen, ja gut, also das sind ja Protestwähler und die wählen die AfD trotz der Faschisten da. Nein.
Genau.
Nein, 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 nein. Die wählen die AfD nicht trotz der Faschisten, sondern wegen den Faschisten. In allen Landtagen oder in allen Bundesländern, wo nicht nur mal so ein paar Leute dabei sind, wo man sagt, das sind klare Rechtsextremisten und Faschisten, werden die übermäßig gewählt, sondern in denen, wo das nicht nur eindeutig ist, sondern wo es wirklich der Letzte mitbekommt. So, da sprechen wir über Höcke und Co., ne? Also gerade die Ostlandesverbände von der AfD, die sind ja wirklich kaum noch von NPD und Co. zu unterscheiden. Also die sind ja einfach in der NS-Rhetorik mittendrin angekommen, schon seit mehreren Jahren. Und da sprechen wir über Block Pegida. So, das ist
genau.
Seit 2015 klar, dass das fucking Neonazis sind. So, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. So, da diskutiert auch die Bürgerliche, glaube ich, nicht mehr drüber. Und da werden die am meisten gewählt. Also diese Lüge der Protestwahl. Ich weiß nicht, ob du da die aufgearbeitete Studie zugesehen hast.
Ja, genau, mit den Fragen. Also das ist ganz interessant, um das einfach mal auszuhebeln, kann man einfach jetzt die Sachsen-Studie beispielsweise einfach mal lesen. Weil da wird ja nicht gefragt, was wählst du, sondern wird gefragt, stimmen sie mit folgenden Aussagen überein? Ja. Und dann werden einfach teilweise Rechtsextreme oder sehr rechte Position genannt und die stimmen halt mit überein. Und dann sind das halt keine Protestwähler, sondern sind das halt Neonazis.
Ja. Also in der einen war es so, die genauen Zahlen, die kriege ich jetzt nicht hin, aber ey, bitte seht es uns einfach nach, dass wir uns nicht vorbereiten und wir keine ausgedruckten Papiere haben wie Richard David Precht und Markus Lanz. Aber es tut uns auch sehr leid.
Vergiften Sie bitte unseren Brunnen.
Bitte hören Sie auf, unseren Brunnen zu vergiften. Aber das sind so 70% der AfD-Wähler, roundabout, behaupten von sich, dass sie aus Protest zur derzeitigen Regierung AfD wählen würden und nicht, weil sie von der AfD an sich überzeugt sind. Und das ist dann so das Fundament für die Aussage, das sind alles Protestwähler. Also deswegen stellt sich so ein Lanz im ZDF hin und sagt, naja, die wählen aus Protest. Weil der die erste Seite von dieser Studie gesehen hat und sich denkt, aha, die Leute wählen also nicht, weil sie die AfD geil finden, sondern weil sie die derzeitige Regierung kacke finden. Deswegen wählen deswegen wählen die Neonazis. Und dann gehen die aber einen Schritt weiter. Wenn man dann umblättern würde, dann würde man erkennen, dass die ja ziemlich schlau sind bei der Erstellung und Erhebung dieser Studie und dann gefragt haben, okay, mit was sind sie denn nicht zufrieden? So, man geht einfach mal inhaltlich, ne? Man fragt dann einfach mal, okay, Sie wählen also jetzt die AfD nicht aufgrund einer inhaltlichen Überzeugung, sondern weil sie protestieren möchten. Okay, gegen was wollen sie denn protestieren? Und dann, komischerweise, sagen 70% gegen die Ausländer. Also, ja,
genau.
I'm sorry, aber dann ist das keine Protestwahl. Dann wählst du die AfD nicht, weil du die derzeitige Regierung kacke findest, sondern du wählst dann die AfD, weil dir die derzeitige Regierung nicht ausländerfeindlich genug ist. Und wenn du dann eine ausländerfeindliche Partei wählst, dann wählst du die eben, weil du inhaltlich davon überzeugt bist, was die da erzählen. Und dann wählst du einfach, weil du ein Ausländerfeind bist. Weil du rechte Ansichten hast. Weil du willst, dass du diese Lüge, die Armen und Migranten für die Misere der Nation verantwortlich zu machen, einfach schluckst. So, und dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du halt ein Ausländerfeind. Und dieses ganze Gelaber, was jetzt aufkommt von wegen, ja, nicht jeder, ich meine, das ist ja sowieso, Alter, wie oft hast du dir das schon angehört, ne? Wenn du die AfD eine Neonazi-Partei nennst oder wenn du die Faschisten nennst oder so, hast du immer so einen Experten, der kommt und sagt, aha, ist also jeder, der die AfD wählt, für dich ein Nazi. Dann ist es so, das spielt keine Rolle. Also ob ich das jetzt mit Ja oder mit Nein beantworte, spielt überhaupt keine Rolle. So fucking niemand. Letztens einen gehabt, der wollte mir dann auch erzählen von wegen, ja, du, Nazi ist ein klar definierter Begriff. Und ich so, ja, ist es das? Ist es das wirklich? Was ist denn Nazi? Was ist denn für dich ein Nazi? Was ist der Unterschied zwischen einem Nazi und einem Neonazi?
Ja gut, also die Begrifflichkeit Neonazi nehme ich immer gerne mal mit rein, damit nicht irgendwer kommen kann und sagt, oh ja, die sind aber nicht mehr da, die sind ja damals.
Ja, ja.
Und du denkst dir so, ja gut, alles klar. Aber das ist Klamaukerei so. Das ist einfach nur, der verzweifelte Versuch, da irgendwie was zu reißen, ja. mit dem letzten Argument.
Vor allem, die kommen dann
die sind ja gar nicht altrechts, die sind ja neurechts. Ach, Digga.
Ja, die kommen hin und sagen dann sowas wie, das war die letzte, eine der häufigsten Definitionen, die ich dann bekomme. Von so rechten Quatschköpfen ist dann, naja, also Nazis sind ja die, die in der NSDAP gewesen sind. Und ich so, aha. Also die Leute, die in der NSDAP gewesen sind, das waren Nazis. Also hatten wir 1933 nicht mal 1 Million Nazis in Deutschland, oder wie? Da waren nämlich 800.000 in der Partei. Und diese Parteizutritte für behördliche Positionierung, die sind erst später eingesetzt worden. Irgendwann Ende der 30er, Anfang der 40er. Und dann am Ende des Zweiten Weltkriegs waren dann, weiß ich nicht, wie viele, 8-9 Millionen in der NSDAP? Du willst mir also erzählen, dass von 60, 65, 70 Millionen Deutschen damals knapp 800.000 Nazis gewesen sind? Ja, das ist deine Definition von Nazis? Das ist eine ziemlich schlechte Definition, glaube ich, wenn man das an Parteizugehörigkeit bündelt. Hat was mit Ideologie zu tun, hat was mit Weltüberzeugung zu tun, mit Ansichten zu tun. Und die Bilder müssen auch nicht geschlossen sein. Nicht jeder, der die AfD wählt, hat ein geschlossen rechtsextremistisches Weltbild. Das ist ja vollkommen klar. Das weiß ja jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Das weiß auch ich und das weißt auch du. Und wir nennen die trotzdem eine Faschistenpartei und eine Neonazi-Partei. Warum? Weil es keine Rolle spielt am Ende des Tages, ob du die wählst, weil du selber ein geschlossenes nationalsozialistisches Weltbild hast oder ob du die nur wählst, weil du halt ein bisschen ausländerfeindlich bist. Die Resultate sind doch die entscheidenden. Wenn die AfD in Regierungsverantwortung tritt, dann haben wir Faschisten nicht mehr nur im Bundestag und in Landtagen sitzen, sondern in Regierungsverantwortung. Das ist schlimm. Und deswegen gehört das verhindert. Und mir ist es egal, ob du ein Rechtsextremist bist, der die AfD wählt, oder ob du einfach nur ein bisschen verwirrt bist in der Birne und die AfD wählst. So, ihr seid die gleichen Steigbügelhalter. Ihr seid alle Pisser, die die AfD wählen. Und das sind Nazis. Alle? Nö. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich die alle persönlich? Kenne ich nicht. Die allermeisten AfD-Politiker, die ich so in der Öffentlichkeit gesehen habe, von denen würde ich sagen, dass das Neonazis sind. Aber sind alle, die in der AfD sind, Neonazis? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Aber wenn du in der Partei bist oder die Partei wählst, dann hast du zumindest kein Problem mit Faschisten.
Ja. Absolut. Absolut. Die Entwicklung an sich fand ich jetzt trotzdem die letzten Tage sehr positiv.
Geil, finde ich gut.
Also alles in allem, das zu sehen und dass denen auch klar wird, dass dieser schleichende Prozess des Wachstums des Rechtsextremismus irgendwo auch Widerstand stoßen wird und stößt, ist eine sehr beruhigende und eine sehr schöne Sache, die man sehen kann. Da kann man auch sagen, und ich kann wirklich nicht mit, nochmal mit Nationalstolz kann ich nichts anfangen, aber da, darauf kann man stolz sein, tatsächlich, auf diese Bewegung. Und
weißt du, wo ich es am krassesten gesehen habe? Hm? No shit, auf TikTok. Du wirst jetzt lachen.
Oh, da habe ich da, das konsumiere ich nicht, das weiß ich
ja,
nicht.
Ja, ich bin ja weg von Twitter und von Instagram und von allen anderen Social Media Plattformen, aber
hin zu TikTok.
Wenn ich auf dem Klo sitze, dann TikToke ich. Ja, bin 35 Jahre alt und wenn ich auf meiner Krönungsveranstaltung bin und als Lannister gekrönt werde, dann scrolle ich durch TikTok. Vornehmlich wegen WWE-TikToks und UFC-TikToks und Markus Rühl-TikToks, aber du kannst ja nicht verhindern, dann in diesen allgemeinen deutschen Algorithmus reinzukommen. Und da war wirklich die letzten Monate, mein lieber Scholli, sind da wirklich hardcore-rechte Dinge immer hochgekommen. Ne? Also wirklich am laufenden Band hattest du
Social dann, Media ist allgemein infiziert von diesem Scheiß.
Ja.
Also es ist krass. Also aber auch YouTube und so. Rechtsextreme und besonders rechtsglorifizierende Dinge gehen übelst steil auf den sozialen Medienplattformen. Wir haben ja auch schon mal von diesen ganzen Finanztrotteln gesprochen, die einfach ihren Content umgestellt haben und Catering zu dieser Zielgruppe machen.
Ja. Letzte Woche hatte ich fast Tränen in den Augen auf TikTok, weil so viele, so unglaublich junge Menschen sich gegen rechts aussprechen auf TikTok. Ja. Es ist fantastisch. Ja. Also man kann ja von Danger Dan mit, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist ja auch so ein abgedroschener Song, ne? Also ich finde den mega gut, aber das ist halt der ist halt echt so Lippenbekenntnis Antifaschismus. Aber ey, Danger Dan, alles cool, total cooler Song, alles geil. Und das ist einer der trendenden Songs, so auf TikTok in diesem deutschen Kosmos da. Mega geil. Absolut mega geil, das zu sehen. Das macht Hoffnung. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Wir sind echt in einer schwierigen Phase so unserer Nation. Auf diesem Planeten ist es eine schwierige Phase. Wir haben ja nicht nur in Deutschland einen Rechtsruck, der ist in ganz Europa und darüber hinaus ist ja sowieso alles ein bisschen nationaler und faschistischer und antidemokratischer als hier bei uns. Wichtig ist nur, dass wir in Deutschland, dass die Leute in Deutschland begreifen, dass Demokratie nichts ist, was man so geschenkt bekommt und was dann einfach immer da ist. Und das ist so, glaube ich, das Mindset von ganz, ganz vielen. Das ist so was Gottgegebenes, sowas, was einfach da ist und was auch nicht mehr geht. Doch, wenn man nicht aufpasst, geht Demokratie schneller, als es gekommen ist. Und wir sind in einer sehr heißen Phase. Ich finde es aber echt gut, dass jetzt mit dieser Korrektivaufklärung, mit diesem Investigativbeitrag, der da veröffentlicht worden ist, die Leute begriffen haben, okay, jetzt gilt es, sich zu positionieren. Was daraus gemacht wird, ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Mal gucken, wie lange das anhält, aber es ist schon mal sehr beruhigend zu sehen, dass es nicht einfach weggenickt wurde.
Ja, oder dass es ignoriert wurde. Das ganz und gar nicht. Anderes Thema.
Ja.
Du bist ja jetzt ungefähr zwei Wochen nicht da gewesen.
Yes.
Auf Twitch.
Yes.
Also könnte ich an dieser Stelle sagen, willkommen zurück auf Twitch.
Noch nicht. Du weißt halt, wie das ist. Ich muss ja alles neu einstellen, ne?
Ja.
Und da die Muße zuzufinden, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Tage in Anspruch nehmen bei mir.
Okay, aber so tendenziell willkommen zurück auf Twitch.
Tendenziell willkommen, wir sind wieder Kollegen. Nicht nur Brüder, sondern Kollegen wieder, ja.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann kann ich dich darüber informieren, dass das hast du sicherlich auch mitbekommen, dass es eine Änderung im Rahmen des Umgangs mit Monetarisierung von Twitch-Subs gab.
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Ja, willkommen zurück, Digga. Der 70-30-Share ist wieder da.
Aber ich hatte immer
unbefristet. 30. Unbefristet.
Ich hatte doch immer
also, unbefristet. Ja, ich meine unbefristet mit Höhe. Verstehst du, die 100.000er sind nicht mehr da.
Oh!
Ja, warte, du wusstest das wirklich
nicht? Nein.
Der 100.000er ist weg.
Wirklich?
Ja, er ist weg. Ich nehme ja jetzt auch schon wieder Subs an. Der 100.000er ist weg, aber nicht nur das. Das ist ja eigentlich nur der Sidekick.
Ja.
Die richtig geile Information ist, dass das Partner-Plus-Programm umgestaltet wird. Ab 1. Mai heißt das nicht mehr Partner-Plus-Programm, sondern nur noch Plus-Programm. Und damit deutet sich an, und du kannst vielleicht schon die Schlüsse ziehen, was das bedeutet. Damit deutet sich an, jeder Streamer, auch Affiliates, ja, haben die Chance, 70-30 zu bekommen.
Geil.
Alle. Wenn du einen Affiliate-Status hast, gibt es zwei Schritte, die du machst. Es gibt den 60-40 und es gibt den 70-30. Und das ist anhand von Subpunkten wird das abgerechnet, ne? Weil Twitch sagt, okay, ja, wir geben das, aber du musst halt dann auch eine gewisse Anzahl von Subs haben. So wie es halt immer schon war. Weißt du, wir haben unsere 70-30 Shares ja auch bekommen, als wir eine höhere Anzahl von Abonnenten hatten.
Ja.
Ne? Pre-Prime.
Naja, also pre-Prime war es halt so, dass du, wenn du halt jemanden, also wenn du.
Wieder Vitamin B.
Wenn du mit Simon mal genau gekifft hast vom Hotel, dann.
Genau, vom Westen. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wenn Affiliates 100 Subpunkte haben, dann kriegen sie einen 60-40 Deal.
What, was? 100?
100.
Wow. Ja,
100 Subs. Ist richtig gut. Und auch erreichbar. Ich sage nochmal, ich in meiner Wahrnehmung, und ich kenne eine Menge Affiliates, die 20 Zuschauer haben und 2000 Subs. Also es geht, das funktioniert. Und wenn du 300 Subpunkte hast, kriegst du automatisch für ein Jahr fest, das gilt auch für 60-40, wenn du es erreichst in den letzten 3 Monaten, kriegst du 70-30.
Für ein Jahr direkt?
Für ein Jahr garantiert, ja.
Moment mal, also willst du mir damit etwa sagen, dass ja, das der erste creator-freundliche Schritt von Twitch in den letzten 10 Jahren ist?
Oh ja.
Also nee, das stimmt nicht. In den letzten 10 Jahren ist auch Prime rausgekommen.
In den letzten
5 Jahren.
Naja, nee, in den letzten 8 Jahren.
Ja, dann du kennst dich an den letzten 8 Jahren.
Prime
ja,
ist 2016 rausgekommen.
Ja, nee, ist da echt stabil, ne? Also ich glaube, das mit den 100.000, das betrifft jetzt echt nur die wenigsten, ne?
Genau, das ist für uns halt übelst geil. Aber dass es Affiliate-Streamer gibt, die jetzt einfach ja, ab 1. Mai, das fängt jetzt schon an zu zählen, wenn die ab 1. Mai die Statistiken erreichen, dann kriegen sie mit ihren 100 Subpunkten dann schon 60-40. Und dann, wenn sie sich noch mehr reinhängen und dann noch größer werden, dann unabhängig von einem Kontakt bei Twitch, unabhängig von einem Twitch-Partnervertrag übrigens auch. Du musst kein Twitch-Partner sein für 70-30.
Nein, das stimmt. Das ist auch so?
Ja.
Wow, okay.
Das ist absolut wahr.
Boah, das ist stark. Also ich bin ja so, ich habe mit diesen 100.000 da, mit dieser Grenze, da hatte ich ja jetzt nicht so das größte Problem, wenn es mit anderen Trade-offs verbunden wäre. Ne? Also wenn ich mich entscheiden muss, ob jetzt Amazon mehr Geld bekommt oder Montana Black, dann ist mir völlig egal, was Montana Black für einer ist, dann bin ich immer für Montana Black, ne?
Weil, ja, genau.
Weil es geht, genau. Weil Amazon bei aller Liebe, aber ihr habt halt genug Schotter, ne? Also ihr,
ja,
ne? Aber wenn man diese 100.000 gemacht hätte und gesagt hätte, okay, aber dafür gewährleisten wir, dass eben alle, die nicht auf so einer Größe sind, dass die 100k plus im Jahr machen, ein bisschen sicherer oder besser von dieser ganzen Geschichte leben können.
Das ist so eine Urlaubsgeldgebe oder sowas. Ja. Oder so ein Festgehalt. Das wäre krass gewesen, aber das gab's
ja nicht. Naja, es muss ja noch nicht mal irgendwie so, das Urlaubsgeld wäre, mein lieber Scholli, glaube, wir leben wie im Sozialismus oder was. Das ist ja, aber was halt schön gewesen wäre, ist, dass man sagt, okay, diese 70-30 machen wir dafür für alle, ne? Also wir geben für sämtliche Einnahmen, die reinkommen, geben wir 70% raus an alle, die Einnahmen generieren, dann hätte ich gesagt, ist ein schöner Trade-off. Ne? Also, dass man sagt, alle kriegen 70-30 bis 100.000, ab 100.000 50, hätte ich kein Wort drüber verloren. Ne? Wäre mir total scheißegal gewesen, ist in Ordnung. Man muss das irgendwie hin und her flippen. Das verstehe ich auch wenn ich kein Fan davon bin, aber ich verstehe das zumindest. Aber so war es ja einfach, ey, wir wollen mehr Geld haben. Und jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass diese Änderungen, die jetzt gut für die Creator sind, auch dazu geführt haben, mitunter, dass 500 Leute entlassen worden sind, ne? Bei Twitch. Also das ist
es sind ja mehr, es sind in zwei Wellen 500 entlassen worden ungefähr.
Ja, ja.
Also Taui ist weggegangen.
Ja, und das heißt, wir haben halt überhaupt keine. Oh, also wir haben halt überhaupt gleich. Außer Fennec Fox, ist da überhaupt noch irgendeiner, der Deutsch spricht?
Nee.
Nee, ne?
Deutsch sprechen schon, aber nur Fennec ist noch da. Ja. Glaube ich.
Also, ey, Raphael, top Kerl, ne? Also, bitte, absoluter top Kerl, aber wir wählen der es bitte alleine stemmen. Es war ja sowieso schon so, also, dass der, keine Ahnung, also, Wenn du mal wirklich.
Ist ja vielfältig automatisiert.
Ich will ihm jetzt noch nicht mal, ich kann niemanden einen Vorwurf machen und Raphael ist der Letzte, dem ich einen Vorwurf mache, ne? Aber ich hatte mein Twitch-Account wurde ja gehackt, ne? Vor einem halben Jährchen oder so. Und was heißt gehackt? Der wurde nicht gehackt. Ich bin halt ein Vollidiot. Ich bin halt ein Trottel und irgendein PDF oder sowas wird auf meinen Rechner gekommen sein und dann hatten die diese Cookie-Logins da, weißt du? Und dann wurde halt YouTube down genommen und Twitch hatten die dann auch. Und dann habe ich ein bisschen kommunistische Propaganda aus China auf meinem Twitch-Stream gestreamt. Und das war sehr witzig, weil am Anfang hat das überhaupt keiner begriffen, dass das halt ein Hack ist, sondern die dachten halt, das ist halt witzig. Also ich versuche halt witzig zu sein. Es war unangenehm und ich saß dann da und wusste nicht, was ich mache. Also was ist so der erste Impuls? Man ruft jemanden bei Twitch an. Man denkt ja, man ist eine große Nummer. Ja, bums, kriegst halt niemanden, ne? So, ja. Auch Raphael privat, das war dann irgendwann abends oder so, habe ich dann nicht mehr ranbekommen, ist auch alles in Ordnung. Ist auch scheißegal. Das Supportnetz bei Twitch ist quasi nicht existent. Also es ist auch.
Genau, es ist halt ein Ticketsystem.
Wenn ihr irgendwelche Affiliate-Streamer seid oder kleinere Partner, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen, aber falls ihr denkt, ey, wenn man so eine größere Nummer ist mit ein paar tausend Leuten, dann wird man da wahrscheinlich einen sehr engen Draht zu Twitch haben. Ja, kann sein, den haben wahrscheinlich einige, aber das ist nicht abhängig von der Zuschauerschaft oder von der Größe oder von den generierten Geldern oder so, sondern von dem persönlichen, privaten Kontakt, den man dann mit den Leuten hat. Und ich nutze das gleiche Ticketsystem wie alle anderen, wenn ich irgendein Anliegen habe und da ist der Support echt ziemlich beschissen. Also man, Simon ist halt nicht mehr da. Also ich meine, das haben wir jetzt auch schon 15.000 Mal gesagt, aber die Zeiten, wo man mit Twitch irgendwas anderes verbunden hat als Business, die sind halt lange vorbei. Lange. Ja. Aber es ist schön, sind gute Änderungen, finde ich gerade.
Sind sehr gute Änderungen. Sehr gut. Ich wusste das halt vorher schon, weil ich habe ein paar, also ich habe vorher mit einem Journalisten zusammen einen Pre-Release-Interview gemacht. Da ist mir aufgefallen, holy shit, Alter, Twitch hat eine, wusste ich nicht, aber macht ja auch Sinn, Twitch hat eine PR-Agentur beauftragt, die Blogposts per NDA an Presseagenturen weiterzugeben.
Was heißt das?
Naja, die informieren die Presse vorher und lassen die Artikel schreiben und dann kommt das mit dem Blog raus.
Ah, okay.
Was ich so noch nicht mitbekommen habe, aber die waren sich schon ziemlich bewusst, was das für ein positiver Impact ist. Mein Kontakt hat mir das zugespielt und wir haben dann ein Interview gemacht oder nochmal so eine Einschätzung, einfach damit er vielleicht ein paar Begrifflichkeiten, die er nicht kannte, nochmal weiß. Ich trete da mehr oder weniger als Experte auf. Und dann ist mir klar geworden, als ich habe das gelesen und mir ist klar geworden, was da jetzt passiert und ich war den ganzen Tag nur fucking happy. Holy shit, ich bin immer noch sehr, sehr happy. Weil ich angesichts der Änderungen mit 70-30 ja darauf verzichtet habe, Abonnenten aufzunehmen. Und das heißt, ich habe meinen Vertrag gekündigt, ich habe einfach gesagt, okay, ich weiß, was dazu führt, dass man abonniert und das ist der Alert und die Aufmerksamkeit. Und ich habe beides ausgestellt und meine Abozahlen sind so 80% eingebrochen, also sofort. Und ich habe jetzt ein Jahr und 3 Monate darauf verzichtet, das zusätzliche Standbein Twitch zu nutzen.
Ja.
Und ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, Alter, hoffentlich läuft YouTube weiter. Weil wenn YouTube nicht weiterläuft, habe ich ein Problem.
Ja.
Weil ich muss Mitarbeiter bezahlen und so, das wäre echt beschissen. Und deswegen bin ich umso happier, dass diese Änderung endlich gekommen ist und ich nach über einem Jahr wieder sagen kann, Twitch Prime is not a crime. Ja. Let's go.
Ja.
Das also ist sehr, sehr krass.
Ja, ist cool.
Sehr, sehr
mega krass. Cool. Also ist wirklich mega cool. Ja. Mich freut es halt vor allem, dass die das von dieser bescheuerten Partnerschaft entkoppelt haben.
Ja, und absolute richtige Entscheidung.
Und dass die da auch, wobei, nee, Partner werden ist ja gar nicht, glaube ich, so das Problem. Ich glaube, Partner werden, das ist gar nicht so das Problem. Ich fand's früher schon scheiße, dass das nur über Vitamin B ging, weißt du, so auf Habibi-Basis eine E-Mail schreiben oder jemanden auf der DreamHack ansprechen und dann kriegst du so ein Zwinker-Ding und dann wird ein Knopf gedrückt und das war's. Also so einfach war das
genau.
Also genau. Da war kein Corporate Decision Making dahinter. Also da waren Twitch-Mitarbeiter.
Das war nur Vitamin B.
Da waren, also du, wenn du bei, wenn du im Team da gewesen bist und da in eine größere Nummer gewesen bist oder wenn du halt Simon gewesen bist, hattest du in deinem Interface einen Knopf, den hast du gedrückt und dann hat die Person 70% Share bekommen. So einfach war das. Und so schnell ging das dann auch. Und das ist halt mies, weil dir wurde auch immer gesagt, ey, aber sag das keinem oder ey, und kommuniziere es nicht weiter und das darfst du aber niemandem sagen und es ist verboten, das zu sagen und. Ansonsten kriegst du schwere Probleme. Und das heißt, es hat sich dann echt immer nur so ein bisschen auf dieser heftigen Kontaktebene rumgesprochen, dass du, dass es da die Möglichkeit gibt, mehr als 50% zu bekommen. Und das war immer so ein Tabuthema. Das fand ich schon mega beschissen. Ich finde es besser, wenn es transparent ist. Ich finde es besser, wenn einfach kommuniziert wird. Das wird dann gemacht, aber es wird halt beschissen gemacht. Also das ist halt mega beschissen, die Leute irgendwie mit so einem, ey, du brauchst halt 500 von diesen Punkten und über 3 Monate und dann kriegst du einen fairen Share. Finde ich blöd. Ja. Dieses 100 und dann besserer hört sich für mich sehr viel fairer an. Und auch wenn du eine gewisse Sicherheit bekommst, zumindest für ein Jahr, finde ich auch besser. Dieses mit den 100.000 ist besser. Auch wenn es nur die wenigsten und die reichsten der Reichen auf dieser Plattform trifft, die immer noch im globalen Vergleich oder im wirklich vernünftigen Bereich nicht reich sind. Aber das ist alles gut, ist alles positiv. Auch wenn man da jetzt mal merkt, dass die PR-technisch ein bisschen versuchen, da was draus zu machen, ist gut zu wissen, gut zu sehen. Daumen nach oben. Heute ist eine Feelgood-Folge heute. Daumen nach oben für Deutschland und Daumen nach oben für Twitch Deutschland.
Ja. Ja, absolut. Gibt es nichts Negatives zu sagen. Es gibt jetzt, ich habe danach auch den Stream von Dan Clancy auf dem offiziellen Twitch-Stream gesehen und der hat gesagt, der wurde übrigens umgetauft, der heißt nicht mehr 50-50 Dan, sondern der heißt jetzt Dan plus Clancy.
Dan plus Clancy heißt der jetzt?
Ja.
Ich fand 50-50 Dan fand ich witziger.
War sehr gut. Ja, war wirklich witziger, aber es ist jetzt auch, ich will ja was Positives rübergeben und das Dan Clancy ist für mich der Plusmacher jetzt. Und da, also die Tendenz, dass er sagt, wir wollen die Einstiegshürden für 60-40 und so noch besser gestalten und das noch niedriger machen, zeigt für mich einfach, dass wir wirklich einen besseren CEO haben, als Emmett Shear jemals war.
Ja.
Ich weiß noch, wie er mich ausgelacht hat dafür, dass ich ein besseres VOD-System haben wollte und ich glaube nicht, dass Dan Clancy jemand ist, der sowas machen würde.
Was heißt, er hat sich ausgelacht?
Ich war auf der Twitch-Tour in Berlin 2017 und saß in einem Emmett Shear in so einer Beratungsrunde mit Emmett Shear, die haben einfach größere Streamer dazu geholt.
Ja.
Und ich habe gesagt, das VOD-System ist eine Katastrophe und dann auch mit Urheberrecht und so, das ist einfach eine Katastrophe. Man weiß nicht, woran man ist. Und ich würde mir wünschen, dass man das endlich verbessert. Und da hat er mich ausgelacht.
Ist aber auch schon witzig, muss ich sagen.
Ja.
Also es ist schon geil, wenn du so einen reichen Wichser da vor dir sitzen hast, der dich dann einfach auslacht, weil du sagst, ey, komm mal, das ist halt, also wir leben in 2017. So, was da, und das ist immer noch das gleiche VOD-System, ne?
Genau, ist immer noch dasselbe. Und ironischerweise ist es ja dann auch zusammengebrochen mit dem DMCA-Kram.
Ja.
Und dann musste wirklich was gemacht werden. Und wer hätte es ahnen können?
Hätte niemand ahnen können, ne?
Hätte niemand ahnen können.
Wirklich, lass uns zum Abschluss bitte noch sagen, was wäre das, was du auf Twitch jetzt sofort ändern würdest, wenn du es könntest? Also jetzt sofort. Weg vom Monetären jetzt mal, ne? Also das, faire Geschichte und einen fairen Share für alle, die da Einnahmen generieren, das jetzt mal außen vor gestellt, das sehen wir als gesetzt. Was wäre so diese in Sachen Usability, Interface, weißt du?
Ich weiß, dass es kommt, aber wenn ich es jetzt sofort ändern könnte, würde ich halt AV1 sofort ausrollen.
Was ist das?
AV1 ist der nächste Codec, mit dem man bessere Qualität mit niedrigerer Bitrate erreichen kann. Das heißt, da kommen dann solche Sachen ins Spiel, wie du kannst tatsächlich mal ein 1440p streamen oder ein 4K, weil du brauchst nicht so viel Bitrate, um das Bild sehr gut aussehen zu lassen. Und das ist etwas, das ja jetzt auch schon in der Testphase ist. Also man kann sich dafür anmelden. Ja, ja. Und das ist dann auch etwas, das kommt. Aber wenn ich es sofort haben könnte, würde ich es mir sofort holen. Also das ist eine sehr geile Sache. Dafür würde ich auch nochmal meinen Streaming-Rechner umbauen, kurz. Weil da verbraucht man eine Nvidia-Karte für.
Hast du keine Nvidia-Karte?
Nee, ich habe noch in meinem Stream-PC habe ich eine Radeon drin.
Ah, okay. Ah, du hast zwei. Du hast Streaming-PC und...
Genau, Streaming Gaming-PC. Aber ich will noch eine Sache sagen, bevor wir Schluss machen. Ein Thema habe ich noch, da können wir nicht drauf verzichten.
Ich will noch sagen, ich will zurückspulen können im Live-Video. Das ist das...
Oh ja, das...
Das ist wirklich gut. So, ohne Scheiß, das, was mir am meisten abfuckt von allen Sachen ist, dass du nicht flexibel live zurückspulen, mal kurz gucken. Das ist wirklich das absolut Nervigste von allen Sachen, die auf Twitch passieren. Wirklich.
Ja, ja. Das ist... Also... Ich bin auf der einen Seite, das ist ein cooles Feature, weil das gibt's auf YouTube ja schon ewig. Und Alter, ich mache ja Multistream auch auf meinem Live-Archiv-Kram, dieses VOD-System, wo meine VODs hochgeladen werden. Sogar das hat Rückspulfunktion.
Am Arsch.
Da kannst du rückspulen. Total bescheuert. Also für den Fall, dass Twitch da eine Beratung macht, ich kann einen Kontakt aufbauen. Um das zu integrieren.
Ich kenne da jemanden.
ich kenne da jemanden. Das funktioniert auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Aber ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen will. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Du bist ja nicht der Einzige, der abstinent war und zurückgekommen ist, sondern Hand of Blood streamt jetzt auf Twitch.
Oh ja, das hab ich so am Rande mitbekommen.
Ja, das hast du am Rande vielleicht mitbekommen und natürlich auch sehr, sehr erfolgreich, richtig krass. Also hat mich auch sehr gefreut. Ich habe das Video dazu gesehen. Willkommen zurück. Und in dem Video hat er gesagt, und das darauf möchte ich jetzt einfach hinaus, weil ich finde, dass uns das beide auch betrifft. Deswegen muss ich da ganz kurz mit dir noch drüber reden. In dem Video hat er gesagt, dass er sich freut, auf Twitch zu streamen, weil das immer wieder Probleme war. Also weil es immer wieder Probleme gab. Ne? Weißt du, in der Vergangenheit konnte er nicht aufnehmen, so, es war dann einfach doof, diese Sachen zu machen. Und das habe ich sehr nachvollziehen können, weil das ist ja natürlich problematisch, weil du dann isoliert bist. Ne? Du bist dann so, ach, was willst du machen? Und du kannst mit denen nicht aufnehmen, kannst mit denen nicht reden. Und am gestrigen Tag. Und was er auch gesagt hat, ist, er hört auch immer wieder, dass dieses Spandau-Bubble-Ding so ein Problem ist. So von wegen, alle sagen immer die Spandau-Bubble, aber ich kann dazu keine Stellung beziehen und so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist ja schon, fand ich schon interessant auf jeden Fall. Hey, Spandau-Bubble.
Vor allem ist und, Max halt ein super meinungsstarker und stabiler Mensch. Also der ist wirklich, der hat ein paar vernünftige Ansichten.
Und gestern kommen dann ein paar Tweets. Nicht von jemandem, der sich da ein bisschen zu äußern. Und ich verschicke dir jetzt ein paar Tweets, die ein bisschen, die einfach vielleicht ein Statement verursachen könnten, unter Umständen. Ne?
Okay, let me
so,
ich hab noch nichts mitbekommen, ne?
Ja, darum informiere ich dich vollumfänglich. Zweiter Tweet. Und dritter Tweet. So, das sind so die Kernelemente, ne? Das sind Tweets, die von Maluna gemacht wurden. Grüße hier raus an dieser Stelle. Ich habe mir die gestern im Stream auch live angeguckt. Oh,
wer ist Maluna? Warte mal.
Maluna ist eine Streamerin, die auch in dieser Spandau-Bubble mal drin war.
Oh, ich brauche ein Bild. Warte, ich muss jetzt gerade mal Instagram stalken.
Genau, mach dir ein Bild davon. Sollt ihr dir auf jeden Fall was sagen.
Wie heißt nochmal der Mango?
Mango ist der Lebensabschnittsgefährte,
der Freund ist Mango, ja. Sympathischer Eindruck immer, wenn ich sie gesehen habe.
Hatte ich auch schon, wenig Kontakt, aber wenn ich Kontakt hatte, sehr sympathisch.
Kontakt, aber ich habe immer gesehen und dachte mir, es ist sehr, sehr freundlich, sieht sehr freundlich aus.
Genau.
Okay.
Und die hat jetzt geschrieben, ich lese mal vor, erster Tweet. Bin mal in so eine sektenhafte Freundesgruppe reingeraten, die jeden rausgecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit den Leuten gemacht hat, die nicht in ihrem Weltbild entsprachen. Anführer dieser Gruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit mit genau den besagten Leuten ab. Ist das witzig? Ich ordne das übrigens gleich ein, damit man das ein bisschen versteht. Wurde damals rausgeworfen, war ein schönes Gefühl, frisch nach meiner Trennung ohne Freunde oder Familie in Spandau zu sitzen. Andere sollten nichts mehr mit mir machen. Eine Freundin hatte damals Angst, als sie mit mir alleine unterwegs war und gesehen wurde. Das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Zwar darüber hinweg, aber vergessen werde ich das nicht. Letzter Tweet. Da ich jetzt so viel erzählt habe, auch die volle Story. Ich bin wegen einem scheiß Tweet rausgeflogen. Ich habe mich entschuldigt, da er falsch aufgefasst wurde, wollte ihn aber auch nicht löschen. Das war zu viel. Da mein Tweet trotzdem, Zitat, unmöglich war. Und nach einem langen WhatsApp-Gespräch wurde mir überall entfolgt. Ich wurde blockiert, konnte niemanden per Telefon erreichen und kurze Zeit später wurde ich nirgendwo mehr eingeladen, ignoriert. Es wurde eine Gruppe zum Lästern ohne mich aufgemacht. Wirklich das volle Paket. Fast so scheiße wie der Tweet jetzt. Das war der Tweet. Ihr Tweet war, mein Ziel, also das Übergang 2020, 2021 damals, mein Ziel für 2021 ist es, ehrliche und aufrichtige Freundschaften mit ehrlichen und aufrichtigen Menschen zu schließen.
Da bist du aber im Eltern, Internet falsch.
Auf Twitch. Und meine Eltern und mich selbst glücklich zu machen, quasi das Ziel für jedes Jahr.
Ja. Oh, so. Ja, wow. Also, ey, vielleicht ganz kurz, weil ich bin da ja auch, ich spreche da ja aus einer persönlichen Betroffenheit, weil ich war, weiß ich nicht, ob man das sagt, dass ich mal in der Spandau-Bubble gewesen bin, aber ich glaube, das kann man schon so sagen, ne? Also, ich war ja, ich habe ja bei Summoners Inn gearbeitet und mein Lebensmittelpunkt war immer Freaks for You, Summoners Inn, die ganze Truppe, Maxim, Max, Niklas, Mori, Sola, ey, ich vergesse jetzt Kalle. Jetzt habe ich bestimmt 100.000 Leute vergessen, aber ihr wisst, weißt du, alle Leute, Malte, die waren alle so, waren alle so in einer Firma, ein Büro,
war alles, ja, genau.
eine Bubble und ein Freundeskreis oder Kollegen. Und ich aus meiner Empfindung war das nicht sektenartig. Also
ja.
Ich spreche jetzt nur von mir, ne? Als ich dann gekündigt worden bin und dann auch da raus war, da war das dann auch sehr schnell, dass dann auch überhaupt kein Kontakt mehr da ist. Aber das ist auch normal so, weil am Ende des Tages muss man sich dann eingestehen, dass es da wahrscheinlich nicht um tatsächlich aufrichtige Freundschaften geht und ging, sondern um so kollegiale Zweckgemeinschaften. Und wir haben uns alle gut verstanden. Und von mir gibt's auch, also auf meiner Seite ist kein böses Blut, ne? Also ich finde, ich würde die immer noch wie richtig, richtig gute Freunde behandeln, wenn ich die irgendwo sehen würde oder die irgendwie treffen würde. Ich halte auch von Max und so halte ich auch immer noch echt super viel. Und ich hatte jetzt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas passiert.
Ne? Also ich sehe das ganz anders. Ich empfinde das so wie sie. Aber ich habe das ja auch aus einer anderen Basis heraus empfunden. Ja, ich bin ja nicht irgendwie in einem Arbeitsvertrag gewesen, der dann aufgelöst wurde, sondern ich bin auf Basis meines eigenen Verschuldens und meines Verhaltens abgelehnt worden. Und dann merkt man, was Ablehnung bei der Gruppe für Folgen hat.
Ja, vielleicht wäre das bei mir auch so gewesen. Ne? Vielleicht kriege ich das genauso auf die Mütze, wenn ich versuchen würde, nochmal Kontakt aufzubauen. Aber ich bin da sowieso anders. Ne? Also ich bin da ja. Mir sind ja andere scheißegal. Ich hab, wenn es um Influencer geht, ne? Also jetzt sprechen wir einfach mal über Influencer. Also über Leute, die reichweitenstark ihren beruflichen und Lebensmittelpunkt mit YouTube und Twitch und so haben. Habe ich ganz genau einen Freund. Und mit dem spreche ich gerade. Alle, keine anderen. Ja. Ich habe mit keinen anderen Kontakt. Natürlich gibt es viele Leute, die Fulltime streamen und die ich als sehr gute Bekannte oder sogar Freunde bezeichne. Ich bin mit dieser Freundesbezeichnung auch schneller. Ne? Also ob das jetzt so ein Dizzy ist oder ey, viele andere, mit denen ich so überhaupt keinen Kontakt habe, aber bei denen ich instant einen good Vibe habe, wenn ich so die mitbekomme und sehe und wenn wir uns mal treffen würden oder so. Ne? Aber so genau. Mit denen ich so Kontakt habe und die so in meinem Freundeskreis sind, so die meine Freunde sind, habe ich genau einen. Und das bist du darüber hinaus gibt's nichts. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Und ich bin auch nicht so angewiesen auf Kontakt zu anderen Bubbles, um da wirklich Ablehnung erfahren zu können, ne?
Ich stimme dir vollkommen zu, so ist das jetzt für mich auch. Aber 2020 hat sich das noch ein bisschen anders angefühlt.
Okay.
Also das ist halt alles eine subjektive Sache und ich will nochmal sagen, ich will ja auch gar nicht die große Opferkarte spielen hier, oh, guckt euer Arme und so. Nee, gar nicht das Ding, will ich gar nicht. Ich will nur klar signalisieren, dass dieses Phänomen, die Spandau-Bubble, dass das auch tatsächlich existiert hat. Dass diese Gruppe, die da irgendwie auch einen moralischen Kodex vorgegeben hat für die Gruppe selber und jeder, der darin sein wollte, dass sobald der in irgendeiner Form auch nur, und das hier ist ja wirklich peinlich, also das ist natürlich eine Seite der Medaille, es gibt immer eine andere, aber wenn das auch nur annähernd so sein sollte, wie es hier beschrieben wird, ist das ja hart peinlich. In dem Fall passiert da leider auch irgendwo viel über diese zwischenmenschliche, ja, deine Lebensabschnittsgefährtin ist ja gerade auch eine Streamerin und die kannst du dann mit reinholen und wenn das dann vorbei ist, dann ist die aber genauso schnell wieder raus. Und
wait a minute, so war das?
Naja, also die so war
schließt sich das hier, ja.
Also die war in einer Beziehung oder was? Und dann
ja,
wurde
so hat sie es geschrieben, ja. Lies den ersten Tweet.
Warte mal. In so eine Sekte der Freundesgruppe rein, die jeden rausgecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit Leuten gemacht hat, die nicht ihrem Weltbild entsprachen. Also das ist zum Beispiel ein Satz, mit dem ich nichts anfangen kann. Ne? Weil ich finde ja grundsätzlich Menschen, die ein gefestigtes Weltbild haben und dann auch dementsprechend handeln und Kontakte haben und nicht nur opportunistisch unterwegs sind, sehr attraktiv eigentlich. Aber ich weiß, dass es so wahrscheinlich nicht gemeint ist. Ne? Ich verstehe das einfach wahrscheinlich nicht so, wie sie es zum Ausdruck bringen wollte. Deswegen no hard feeling.
Ja.
Anführer dieser Freundesgruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit mit genau den besagten Leuten ab. Den Satz verstehe ich auch nicht. Das ist mir zu viel.
Damit meint sie Hand of Blood und Montana Black.
Okay, Anführer dieser Freundesgruppe. Warte mal. Bin mal so in so eine sektenhafte Freundesgruppe geraten, die jeden gecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit Leuten gemacht hat, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Anführer dieser Freundesgruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit genau dem. Ach, jetzt verstehe ich's. Also du hast damals, wenn du mit Monte und Co. was gemacht hast, dann.
Naja, die.
Ja, also, jetzt
verstehe ich. Müssen wir nicht drüber reden. Also die Sympathien, die gingen da damals nicht in eine Richtung, in der das war. Da war auch eine klare Anti-Haltung, ne, weil man irgendwelche Werte nicht vertritt. Aber im Rahmen der Baller League scheint das ja jetzt nicht mehr so zu sein.
Was ist Baller League?
Das ist also Fußball jetzt mal dahingestellt. Das scheint eine Veranstaltung beziehungsweise eine Fußballliga zu sein, bei der auch jetzt Spandau, also wo Influencer so Teams haben.
Aha.
Und dann wird da gegeneinander gespielt.
Ah, okay, ja? Okay.
Und das scheint wohl so eine große Nummer zu sein. Hier erlebe den neuen, alten Fußball, so wie er jetzt auf Böllerplatz Nation entstand. Hier bei der Baller League präsentieren wir unvorhersehbaren, authentischen und technisch favorisierten Fußballeinfall. Ein Spiel für alle Fußballfans, auch alle, die es noch nicht waren. Das ist so ein, also da sind auch eine Menge Influencer dabei. Und so wie das aussieht, ist das so ein Team, ist da so eine Teamsache so. Und das scheint einfach jetzt ein bisschen, das scheint sich so ein bisschen was zu verändern, so.
Ja, ja.
Also da kommen wohl Influencer hin, bei denen es mich auch überrascht, dass das so ist.
Ja.
Ich denke mir, okay, alles klar. In der Vergangenheit war das ja eigentlich nicht so.
Ja, nee, war mir, also ich habe das auch, was ich so mitbekommen habe, ist, dass, ich krieg das alles nur über TikTok mit, ne? Und dann kriegst du halt immer nur so 15 Sekunden Snippets mit lustiger Musik im Hintergrund, ne? Oder traurige Musik. Da habe ich irgendwie auch gesehen, was Max mit Monte da jetzt so gestreamt haben. Und dann Monte mit Mats Hummels. Und ich dachte, okay, was für eine Welt lebe ich eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Und dann dachte ich mir auch, okay, ja, so Hand of Blood und Montana Black ist jetzt nicht so das Team, was ich mir von der Kamera zusammen vorgestellt hätte. Aber mich juckt das auch viel zu wenig, als dass ich da jetzt als hätte ich da irgendwie mehr hinter vermutet. Aber jetzt so mit dem Maluna-Tweets kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das so in die Richtung,
ne? Ich hab dir das mal rausgeschoben. In einem Twitch-Stream haben Montana Black und Hand of Blood über den Beef gesprochen. Gibt's jetzt ein Projekt zusammen? Und das ist schon beeindruckend. Weil ich mich an 2000, also ich kann mich, ich habe, das ist natürlich eine Weile her, aber ich weiß sehr wohl, was da für Worte gewählt wurden gegenüber den anderen Leuten so.
Ey, ich kriege ja auch die Fresse, weil ich mit dir Kontakt hatte. Also das ist ja.
Und ich weiß auch von wem das gesagt wurde. Und was
gesagt wurde?
Ne, was da gesagt wurde und von wem es gesagt wurde.
Ja.
Und für mich ist das sehr, sehr interessant zu sehen. Und ich denke, ich bin gespannt. Ich meine, und das ist das Ziel so. Ja, man ist ja jetzt auf Twitch, man muss ja jetzt kein dedicated Video machen. Dazu soll man sich gerne mal äußern, Alter. Was ist das? Was heißt das? Und das ist auch eine Frage von mir. Wenn Maluna solche Tweets macht und ich sagen kann, ich empfinde das in einer anderen Art und Weise ähnlich. Für mich gibt es diese Spandau-Bubble auch.
Und sie hat in der Vergangenheit nach Schalten und Walten so ein paar Sympathien rausgegeben und dann dementsprechende Hebel in Bewegung gesetzt für Pro oder Contra.
Ja.
Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Ja, das kann man ja nicht,
aber
das passiert ja überall, ne? Also das machen ja alle.
Genau.
Das machen ja alle Gruppen. Das, diese Spandau-Bubble ist da ja gar nicht exklusiv in diesem Vorgehen.
Also aber sie ist halt an einem Punkt, an dem man sagen kann, das hat schon einen gewissen Einfluss.
Ey, die hatten und haben schon einen heftigen Einfluss und vor allem werden sie ja auch als moralische Instanz wahrgenommen, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn so ein Max was gesagt hat und was sagt, und das ist jetzt unabhängig von den Werten, die da vermittelt worden sind, weil hinter denen stehe ich genauso wie Max, ne? Also was da gesagt worden ist, ist in den meisten Fällen oder in vielen, vielen Fällen, von denen ich so mitbekommen habe, würde ich das unterschreiben. Aber da ist natürlich eine Power dahinter, ne? Also wenn David Hein und Max ein Video gemacht haben, was sich so gegen die Influencer-Welt ausgesprochen hat, das hat schon immer Wirbel gehabt, ne? Das war schon immer eine krasse Geschichte. Und das hast du natürlich in allen Freundesgruppen, so, die so mehr oder minder opportunistisch aufgestellt sind, ne? Also da hast du dann immer so, ja, mit dem machen wir was und mit dem machen wir es nicht. Und das hast du ja überall.
Ich verstehe das ja, aber ich verstehe nicht, wie man solche, also also was hat sich geändert, ist meine Frage.
Ja, aber was hat, soll ich dir das beantworten, oder was?
Ja, was hat,
also,
du kannst es mir nicht beantworten. Du kannst es mir nicht beantworten, aber ich bin ja selber immer verrissen worden für alle Dinge, die in diesem Zusammenhang auch an Kontakt aufgebaut wurden. Ja. So, da wurde sich hingestellt und hat gesagt, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen oder das geht nicht.
Ja.
Da wurden Leute kritisiert und du weißt es genauso gut, wie ich es weiß, weil wir miteinander Kontakt haben, werden wir ausgeklammert.
Ja, ja.
So, du hast, ich will nicht, wie kannst du mal, also es ist,
Ich bin kein Fan mehr von Non-Menschen. Ich bin der große Steuermann. Ich bin sozialistischer Revolutionsführer. Mir ist das scheißegal. Ich Non-Menschen nicht mehr. Ich sag jetzt einfach. Sag irgendwas, ich knall dir das raus.
Ich weiß, dass du an gewissen Projekten nicht teilnehmen konntest, weil ich existiert habe. Ich
frag nicht, wie viele. Hör auf zu fragen, wie viele. Also ich will, ungelogen, an die ich mich jetzt so erinnere, von denen, wo ich gerne mitgemacht hätte, locker 5. Locker 5, und das wurde aber nie klar kommuniziert. Also da wurde nie klar gesagt, das liegt an Stay. Also da wurde jetzt nie gesagt, das ist jetzt wegen Stay. Aber es ist halt so auf einer, ey, wir haben ja sowieso immer transparent miteinander gesprochen, aber das war immer mehr als nur Metaebene, ne? Also es war schon ziemlich, war schon sehr offensichtlich, weil, guck mal, wenn du mir sagst, das liegt mit den Leuten, mit denen du was zusammen machst, ne? Also, dann mit wem mache ich denn was die letzten 6 Jahre? Das ist halt eine Person. Das ist nicht mehr. Und dann ist es klar, und ich kann das ja auch nachvollziehen, dass da irgendwie Bad Vibes unterwegs sind. Ich meine, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, dass man dir da wegen den Sachen an Karren gepisst hat. So, das ist halt alles Kindergarten und in vielen Fällen auch justiziabel gewesen einfach. Aber I know what you mean. Aber ich kann dir beantworten, was sich da geändert hat. Eine fucking GmbH. Das hat sich geändert. Da geht's halt um Kohle. Das ist doch so offensichtlich, wie es nur sein kann. So, die allermeisten Menschen sind halt, denen geht Wertevermittlung und Weltbild und Ideologie geht genau bis zum Konto und nicht darüber hinaus. So, wenn du halt eine riesige Firma hast mit was weiß ich wie vielen Angestellten und du aus moralischen Gründen nicht mit reichweitenstarken Leuten zusammenarbeiten willst, ja, dann werden dir halt irgendwann Grenzen gezeigt, die dann aus einer geschäftlichen Perspektive wohl eher überwunden werden sollten. Verstehst du? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hand of Blood jetzt so sagt, ey, Montana Black, es wird jetzt mein bester Freund, wir machen jetzt richtig viel Sachen zusammen, weil wir auch so viel miteinander gemein haben und weil wir auch so gut miteinander harmonieren menschlich. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist dann halt so, du hast dann halt eine Fußballliga und da machen beide mit und da musst du dich halt irgendwie raffen. Weißt du? So denke ich. Und dann ist es natürlich für so eine Maluna halt insane wack. So ist, also, das ist, wenn dir das wirklich so passiert ist, und du hast es selber gesagt, so Medaillen haben immer zwei Seiten, ne?
Genau.
Das wird nicht nur dieser Tweet gewesen sein, vielleicht schon, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass es nicht nur dieser Tweet war, sondern dass da irgendwas noch da hinten dran hängt,
Und dann es war vor allen Dingen in, also 2021 übrigens, dass wenn das in 2022 war, war das Corona-Zeit auch.
Ja.
Also keine Ahnung, was da alles, also da sind ja alle möglichen, da sind ja alle möglichen Sachen ganz anders gewesen als jetzt und vorher. Alles ist ganz anders gewesen, also keine Ahnung.
Ich muss gerade mal gucken, mit wem Maluna. Ach, Papo.
Mhm.
Ah, mit Splatterman. Von Splatterman hat sie sich getrennt. Ah, jetzt habe ich es. Ja, gut, okay. Das ist, da ist immer mehr dahinter, aber man trifft sich ja dann meistens so in der Mitte. Ne? Und wenn ich diesen Tweet nehme und versuche, weiter in die Mitte zu gehen, dann finde ich immer noch nichts, was rechtfertigen würde, die da so abzuspeisen. Das ist halt absolut lächerlich. Das ist halt fucking Kindergarten, ne? So, was ist denn das für ein Tweet? Da steht da drin, ja, ich würde halt ganz gerne meine aufrichtige Freundschaft haben. Was für mich, wenn du als junger Mensch in dieser Twitch-YouTube-Bubble unterwegs bist, hast du keine Ahnung, was eine aufrichtige Freundschaft
ist. Ja, also das hat wenig mit Aufrichtigkeit zu tun, tatsächlich.
Das ist so, weißt du, wenn du Freunde hast auf YouTube und Twitch und du weißt du, du würdest denen um 2 Uhr schreiben, ey, Brudi, kannst du mal vorbeikommen? Dann würdest du als Antwort kriegen, welches Video willst du aufnehmen?
Nee, ich will
Dual Stream. Ich will einfach nur mal quatschen. Ah, willst du streamen oder? Nein, ich will einfach nur, das geht, sowas kennen, viele kennen das halt einfach nicht, ne? Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das halt ein wirklich, wirklich auch ein gutes Ziel ist für Influencer. So mal, ne? Auch mal Freunde kennenlernen außerhalb von, wie viele Abonnenten hast du eigentlich und profitieren wir beide davon, wenn wir was zusammen machen. Das wäre schon ganz schön. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass man sich da dann mit Papo solidarisiert und sagt, okay, ihr habt euch getrennt, das ist wahrscheinlich auch nicht so schön verlaufen, wie in vielen Fällen, ohne jetzt irgendwas zu wissen, ich weiß es wirklich nicht, dass man da dann auch nicht mehr auf einer Bekanntschaftsebene miteinander zu tun haben will und dann wird sich halt von einer der beiden Parteien getrennt. Das passiert ja überall, ne? Also das ist ist ja nicht nur in Influencer-Freundeskreisen so, das ist halt so ein Freundeskreisphänomen. Beziehungen haben dann oftmals den gleichen Freundeskreis und wenn man sich dann trennt, dann ist dann meistens eine der beiden Parteien raus und verliert dann alles. Ne? Nicht nur die Beziehung, sondern auch den kompletten sozialen Freundeskreis.
Alles, ja.
Das ist scheiße.
Einfach alles.
Also das ist mega scheiße, ne? Und wenn du dann in Spandau sitzt, dann ist es halt nicht nur mega scheiße, sondern ist es halt mega scheiße in Spandau. Und das ist dann wirklich nochmal ein anderes Level.
Es ist natürlich, also es ist natürlich auch noch, was natürlich dazu kommt, ist auch noch die Tatsache, dass hier davon gesprochen wurde, dass man förmlich, also das ist ja weit, das geht ja weit über einen, ja, dann hast du nichts mehr mit den Leuten zu tun, wirst halt nicht mehr eingeladen, das kann ich sogar noch verstehen. Aber was dazu kommt, ist halt auch noch halbe Kontaktverbot, weißt du, wenn sie davon spricht, dass ehemalige oder bleibende Freundinnen Angst haben, gesehen zu werden, so, dann denkst du, Jungs, was macht ihr, glaubt ihr, was ihr da tut? So, mit welcher moralischen, also mit welchem moralischen Kompass wird da agiert? So,
ja.
Und das,
Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr möchte ich mich auch einfach mit Maluna solidarisieren und sagen, dass das echt eine beschissene Situation gewesen sein muss.
Klingt beschissen auf jeden Fall. Klingt sehr beschissen.
Und umso schöner, dass sie jetzt anscheinend eine echt gut funktionierende Beziehung hat mit einem netten Kerl, der alles Gute, wirklich, alles nur das
Beste, Mann. Genau. Kann man so unterschreiben auf jeden Fall. Und dass sie da auch, also dass sie das nicht vergessen hat, für sich lernt, ne? So wie es wichtig ist, aber trotzdem sich dann von nicht einlullen lässt, beziehungsweise sich da nicht groß beeinflussen lässt, wenn ihr versteht, was ich meine.
Was ich mir, also, ich spreche, hier ist No Filter, ne, damals schon, die Leute wissen das auch, ich bin No Filter.
No
ne?
Filter, Digga.
Das ist halt No Filter, Freunde. Ich kann mir das echt gut vorstellen, ne, also die Gefühle, die so hinter diesem Tweet stecken, je mehr ich drüber nachdenke, was mit Sicherheit passiert sein muss, ist, dass du immer mal du wirst schon so ein bisschen gelenkt, ne, was aber auch viele positive Seiten hat, ne. Also wenn du neu in dieser ganzen Influencer-Business-Welt bist, ist es echt von Vorteil, wenn du Leute hast, die dich so ein bisschen an die Hand nehmen. Die Frage ist nur, wie gefestigt ist man selbst? Also wie gefestigt ist der an die Hand genommen wird? So, ich wurde auch an die Hand genommen, so auch von dir. So, du hast mir viele Dinge einfach so beigebracht, die so dazugehören zu diesem Twitch-Business-Zeug, ne? Aber das ging nie in Richtung Manipulation. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da so Dinge passiert sind, gerade bei sehr jungen Menschen, die in die Richtung dann eher gehen, wenn auch nur unbewusst. Und wenn du dann siehst, dass dann Hand of Blood jetzt aus geschäftlichen Gründen dann mit Monte abhängt und so und du dann die ganzen Worte und Gespräche und so noch präsent hast in deinem Kopf. So, mach nichts mit denen, die sind Schmutz. Mach nichts mit denen, die machen das und jenes. Und wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Dann ist das schon, glaube ich, ein Tritt. Ja? Aber es ist halt ein Tritt, den man sich ganz gut erklären kann. Kohle. Geht um Geld. Da wird sich nichts geändert. Kann ich euch sagen, da hat sich nichts verändert, außer dass jetzt Geld gemacht wird.
Ja, gerne. Gerne Statement.
Wird er nicht machen. Also, was soll er denn sagen? So, da kann er, wird niemand.
So, wurde doch in dem Übergangsvideo wurde doch gesagt, man kann sich dazu jetzt äußern.
Ja, ja. Ja, glaubst du? Ja, meinst du, dass jetzt dass so ein Hand of Blood Stream kommt, wo er sagt, ach übrigens, ne? Monte, mit dem habe ich, was Werte angeht, immer noch nichts gemein, aber wir verdienen jetzt halt bei so einem gemeinsamen Projekt beide ordentlich viel Geld und deswegen gut verstehen. Glaubst du, das passiert? Das wird doch nicht passieren. Das ist doch, dieses aufrichtige Statement-Gelaber ist doch absoluter Mumpitz. Das ist doch kompletter Quatsch.
Es geht ja gar nicht, also ich dachte, da, dass man, also mir geht's gar nicht um das, sondern es geht einfach um die.
Achso, du willst, dass die Maluna-Geschichte aufgearbeitet
wird. Genau, oder? Die Maluna-Geschichte finde ich interessanter. Also das mit Monte, so, da weiß ich auch ein bisschen zu wenig, um das vorauszusetzen. Vielleicht stehen die ja schon ewig in Kontakt hinter den Kulissen, so. Das war ja eine lange Zeit bei mir.
Ich kann mir echt viele Sachen vorstellen.
Das war ja eine lange Zeit bei mir auch so. Weiß ich jetzt nicht, kann ja sein, aber das mit der Maluna-Sache, es gibt halt diese Spekulation, und ich nenne es mal Spekulation, weil das halt auf Eindrücken von Leuten beruht, die sich so fühlen und das eine sehr subjektive Sache ist, dass es diese Spandau-Bubble gibt. Und dass da genauso operiert wird und dass das immer Konsequenzen hatte für Leute, die sich dem nicht unterordnen wollten und die dann isoliert wurden. Und dass das teilweise abhängig davon, in welcher Position es sind, mal nicht so verheerende Auswirkungen hatten wie bei mir. Das hat ja, also ich würde jetzt nicht, würde mich nicht massiv Betroffenen, aber ich habe das wahrgenommen durchaus. Ja. Und Leute gibt, bei denen das erhebliche Auswirkungen hat, wie bei Maluna.
Ja, ja, ja.
Die das schon, die, wo man schon sagen kann, das klingt wie ein heftiger Einschnitt in ihr Leben.
Ja, ja, ja. Ja.
Und das ist unangenehm. Und da würde ich gerne wissen. Also, hallo, Henno, ja, willkommen zurück auf Twitch. Jetzt kann man im Livestream jeden Tag wird ja gestreamt oder wird sehr, sehr oft gestreamt, kann man ja sagen, hey, lass uns darüber reden. Weil das ist ja das scheint ja ein Eindruck zu sein, der ziemlich eklig ist.
Ja, weiß ich nicht, ob man das an dem Beispiel machen sollte, weil da das, weiß ich.
Persönliche Beziehung auch,
ja. Ja, da geht's halt, guck mal, von der Gegenseite wird's ja wahrscheinlich nicht nur dieser Tweet gewesen sein, ne?
Genau, muss ja mehr, also da steht ja auch trotzdem Raum.
Ja, und dann wird alles darüber hinaus, wird dann wahrscheinlich irgendwas mit der gescheuerten Beziehung zu tun haben. Und das öffentlich aufzuarbeiten, ist halt mega unangenehm.
Also gerade jetzt. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch wieder nicht das, was man da sagen kann. Also das ist auch nicht das, was ich mir da wünschen würde, wenn ich Wunsch sagen könnte. Es geht einfach um die Tatsache, ob das existiert hat oder ob das eingeredeter Blödsinn ist. Weil, nochmal, du hast recht, wenn du sagst, hochemotionale Sache, wenn da irgendwie ein Beziehungsaus vorsteht.
Ja.
Vollkommen klar. Sollte man dann auch sagen, ey, steht ein Beziehungsaus vor und das hat das alles so gemacht, kann ich vollkommen, würde ich sogar nachvollziehen können. Aber nochmal, es wurde explizit im Übergangsvideo darauf angesprochen, dann kann ich auch endlich mal diese komische Spandau-Bubble-Scheiße aufsetzen, weil die Leute dichten Henno wohl immer an, dass er Dinge sagt oder denkt oder meint, die er nicht so meint. Und in diesem Fall sage ich, okay, wenn das so ist, was meinst du denn jetzt dazu? Ist das so? Ist das nicht so? Ist das, gibt es diese Gruppendynamik? Gab es so eine Gruppendynamik? Ist das herbeigesponnen? Ist das eine subjektive Fehlwahrnehmung?
Ja.
Das ist das, was ich wissen will.
Ich habe nicht die beste Menschenkenntnis auf diesem Planeten, aber ich glaube, ich bin nicht blind. Ne? Und
so, ich glaube, du bist auch nicht blind.
So, und ich habe ja echt viel Zeit mit Max verbracht und verbringen dürfen. Und ich habe ihn nicht zu der Zeit, wo wir, das kann natürlich alles, ne, subject to change, ne, kann sich alles ändern. Aber ja, in der Zeit, wo wir viel Kontakt hatten, 2016, 17, so um den Dreh, habe ich ihn nicht als Meistermanipulator wahrgenommen. Also das war natürlich auch, hat das auch immer was mit Alter zu tun, ne? Also ich bin ja älter. Und da ist immer ein bisschen was anderes, wenn man dann selber so in Richtung 30 geht und dann irgendwie mit Anfang 20-Jährigen zu tun hat. Ne? Deswegen auch da, keine Ahnung, wie sich das ändert, wie Dynamiken sind unterschiedlich. Ich kann jetzt immer nur von mir sprechen und wie die Leute mit mir umgegangen sind. Und das war nicht in, das ging null in Richtung Meistermanipulator oder in Richtung, was hier gibt es strikte Regeln. Und an die wird sich gehalten. Aber das war auch noch eine andere Zeit, ne? Also, ey, wenn ich dann zurückkenne, so die besten Zeiten hatte ich halt, also ey, Niklas, ne? Was ein geiler Mensch, ey. Nixer Boy, ey. Was ein geiler Mensch. Was ein mega geiler Mensch einfach. Und Malte und Max auch. Mega cool, mega, mega gut. Und das war null in Richtung Meistermanipulation. Also, wie gesagt, kann sich alles ändern. Ich glaube auch, dass das am Beispiel mal Luna echt schwer auszumachen ist, weil da diese Beziehungsgeschichte mit Splatterman, so wie er da mit Papo noch im Raum steht. Und boah, das könnte halt sehr unangenehm werden, wenn da irgendwie in Richtung Aufarbeitung geht, ne? Weil es ist so, ne? Weiß ich nicht. Was sollen die sagen? So, ja, wir hatten halt nur, wir haben und hatten eine Bubble von Freunden und Influencern, die viel miteinander machen. Und wir haben unausgesprochene Regeln aufgestellt, mit wem man irgendwie kooperieren sollte, mit wem nicht. Ist das passiert? Ja, mit Sicherheit ist das passiert. Klar. Finde ich das jetzt besonders schlimm? Ist halt immer von der Person abhängig, ne? Also, das ist halt doppelmoralistisch von mir, aber bin ich ja voll cool mit, ne? Ich finde ja so Ausgrenzen von Leuten cool, wenn es die Richtigen trifft. Wenn es die Falschen trifft, ist halt scheiße.
Ja. Ja, ja. Ja, gut, also ich wollte da mit dir drüber reden, weil da deine Perspektive auch nochmal eine andere ist aus einem anderen Bereich, und wir haben da auch schon mal öfter drüber gesprochen. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder wurde immer wieder damit konfrontiert, und das hast du mir auch immer wieder berichtet, dass es, weil man mit mir zu tun hat, dass es so eine Kontaktschuld gibt von Menschen, die dann darunter leiden, weil sie mit mir zu tun haben. Also das ist ziemlich absurd. Ich kann ja verstehen, dass man nicht mit jedem so cool sein muss oder dass man gewisse Leute scheiße finden muss. Aber wenn das dann auf den direkten Umkreis übertragen wird, ist das übel wack. So übel wack. Und das kommt ja aus einer kam ja sehr regelmäßig vor.
Ich denke mal, dass in dem speziellen Fall jetzt das halt auch nicht mehr so vorkommt, weil sich da auch wieder Dinge geändert haben. Es ist, guck mal, ich hätte mich das wahrscheinlich auch schlimmer treffen können wahrscheinlich. So, wenn ich so in diesem delusional state gewesen wäre, dass man, wenn man dann die Arbeitsbeziehung dazu verliert, dass man dann einfach irgendwie wieder da einsteigen kann. Aber das ist das habe ich ja nie. Also für mich war ja irgendwie schon klar, dass das schon eine sehr auf diese Anstellung
gebundene Verbindung war.
Kollegiale Verbindung ist, ne? Also wenn man dann auch nicht so im Besten mit dem Management da auseinandergeht, also ich bin dann jetzt nie Stress mit den Influencern da oder so, ne? Aber mit Leuten, die da anders eng verbunden sind. Und wenn da jetzt nicht so die besten Vibes sind, dann muss man, also dann war ich einfach nicht delusional genug, davon auszugehen, dass man dann einfach so schnipst und dann, also alles wieder in Ordnung, ne? Deswegen bin ich immer schon so versucht, mein eigenes Ding zu machen. Hätte mich das schlimmer treffen können? Wahrscheinlich. Mit Sicherheit sogar wahrscheinlich. Aber ich hab da null böses Blut oder Weiß ich nicht. So, es ist so. Ich finde es eher delusional, davon auszugehen, dass das nicht so ist.
Ja. Weißt du? Ja. Ich verstehe es. Ich verstehe das. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Mittelground, auf dem man im Fazit irgendwo enden kann, ohne zu viel zu erwarten.
Ja.
Ich glaube, das ist eine komplexe, sozial und besonders sehr subjektive Wahrnehmung bei jedem Freundeskreis, bloß der eben hat mehr Einfluss. Deutlich mehr.
Ja, weil es direkt an deinen Erfolg irgendwie gekoppelt ist. So, es hat halt direkte Auswirkungen auf dein Influencer-Dasein.
Ja, auf die Karriere.
Auf die Karriere, weil bei vielen ist das so, und das ist echt traurig, deswegen ist das bei vielen auch echt nochmal sehr viel belastender, dieses ganze Twitch- und YouTube-Gedönse, als bei uns. Oder bei dir und mir jetzt. Weil der gesamte Lebensmittelpunkt nicht Influencer, Twitch, YouTube ist. So, da gibt's sehr viel mehr außenrum, ne? Und wenn ich jetzt aufhören würde mit Twitch zum Beispiel, ich würde jetzt aufhören mit diesem Influencer-Dasein, dann wird sich für mich nicht viel ändern von meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wir werden immer noch Freunde, wir hätten immer noch Kontakt und that's about it. Und andere habe ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich aufhöre mit Twitch, meinen Freundeskreis verlieren würde.
Ja.
Oder mit YouTube oder so. Das ist, glaube ich, bei vielen, bei den allermeisten komplett anders. Weil sämtliche soziale Kontakte, auch streamen, auch YouTube-Videos machen, da auch erfolgreich sein möchten. Und dann hat das nochmal eine ganz andere, weirde soziale Dynamik dahinter. Und dann hat das damit einhergehend auch ganz andere Konsequenzen. Und jetzt mal unabhängig davon, was da jetzt passiert ist, interessiert mich alles nicht, aber ich kann Maluna sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine richtig beschissene Situation für sie gewesen ist. Und ich wünsche das keinem. Wirklich nicht.
Ja. Okay. Ja, dann lass uns das hier beenden und dieses Fazit ziehen, so wie wir es gezogen haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Ich freue mich im Kern auch darüber, dass Henno jetzt auf Twitch streamt, weil das einfach mehr Content ist, der auch auf der Plattform stattfindet. Das ist ja cool. Der Zeitpunkt ist auch gut. Twitch ist ein Feel-Goods-Moment. Das ist alles nice. Ich freue mich auch, dass du bald wieder streamen kannst und ich diese ganzen Links extrem aus meinem Chat loswerde. Die sind ja alle bei mir jetzt. Das ist ja eine totale Katastrophe. Immer wenn die ACAB schreiben, wundern sie sich, warum sie von mir aufs Maul kriegen.
Ja. Das muss ich denen auch immer versuchen zu sagen. Dass das halt. Wir haben halt einen kleinen linksextremistischen Safe Space bei uns geschaffen. Und das kannst du halt nicht, das kannst du nicht nach außen tragen. Und ich lache die immer aus, wenn die zu mir kommen und sagen, ich würde, Karl, du kannst dir nicht vorstellen, was wieder passiert. Was ist passiert? Hat Stay wieder gesagt, du sollst nicht ACAB schreiben oder was? Beeinflusst dich das jetzt so in deinem Internet-Antifaschismus, oder?
Ja. Das ist es. Und das ist die Wahrheit. Und wir sind wieder da, Alman Arabica wieder vereint nach stürmischen Zeiten sozusagen. Und wir freuen uns darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das war jetzt die Folge 321. Der Titel ist, glaube ich, Willkommen zurück. Also nennen wir die Folge und wir hören uns nächste Woche.
Lass uns die nennen, Willkommen zurück plus.
Willkommen zurück plus. Genau. Gut, dann Tschüssikowski, bis nächste Mal.